Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Moin, hallo und herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Der HSV-Kalender öffnet seine 24. Tür. Tanja, das haben wir mal wieder geschafft.
Ja, sowas. Schon ist wieder Weihnachten.
Mal in Folge ein HSV-Kalender.
Ja, was haben wir schon viel Blödsinn gelabert hier?
Ja, Trainer, was hatten wir dann noch? Die HSV-Momente mit den ganzen
genau,
Gästen.
Genau, die waren sehr großartig.
Und die Top-Transfers, ne?
Ja, die Königstransfers.
Die Königstransfers, die waren ja, naja. Ein paar Königspudel waren auch dabei.
Die waren durchwachsen.
Ja. Wenn man das so, ist schon geprahlt. Durchwachsen ist geprahlt. Ja, Tanja, magst du das Türchen 23 auflösen?
Soll ich mal?
Versuch mal, ob du das hinkriegst.
Dann verrate ich euch jetzt, dass sich dahinter Tölles Knöll verbarg.
Ja.
Kennt ihr den noch?
So. Jetzt warten wir auf Antwort und dann melden wir uns im nächsten Jahr wieder mit der Auflösung. Nein, also wie gesagt, mir ist der Name natürlich immer noch Begriff gewesen, aber ich habe ihn auch nicht weiter verfolgt, als er aus Hamburg weg war.
Naja, also ich meine, er hat so 20 Profiminuten absolviert beim HSV, aber ansonsten... War das alles in der Regionalliga bei der zweiten Mannschaft?
Aber man hat das immer in der Regionalliga schon verfolgt und hat immer gedacht, wenn der jetzt hochkommt und dann wird das was und so weiter und so weiter und so weiter.
Das haben ja auch alle gefordert. Der muss jetzt unbedingt zu den Profis raus und rauf. Und dann waren da mal zwischendurch Bobby Wood, Nikolai Müller, Philipp Kostic und Aaron Hunt verletzt. Und da hat Gisdol ihn gebracht. Und naja. Danach nie wieder. Auch Christian Titz, der kurz danach übernommen hat und ja auch die U21-Profis richtig gut kannte.
Ja.
Der hat ihn ja auch nicht beachtet.
Nee, also insofern und vor allen Dingen, da muss man jetzt bei Tölles Knöll, muss man wirklich sagen, wenn wir uns jetzt mal seine Vita angucken, auch als er beim HSV weg war.
Da kam nichts mehr.
Kam nichts mehr.
Also er ist dann zum FCN in die erste Liga gewechselt, da kam er noch auf 17 Einsätze mit einem Tor. Und danach nur noch unterklassig gespielt oder beziehungsweise nochmal in Kroatien, aber so richtig glücklich ist er nirgends geworden.
Und momentan spielt er bei Kickers Offenbach.
Ja, wieder in der Regionalliga.
Wieder in der Regionalliga. 12 Spiele, 2 Tore.
Das ist auch nicht so die pralle Quote für einen Stürmer.
Nee. Wenn man den Anspruch hat, da vielleicht mal ganz oben angreifen zu wollen, zu dürfen, zu können. Ja. Und witzig ist, der ist nun auch schon ein paar Jahre weg bei uns und ist gerade 25 Jahre alt.
Ja, das... Ja, wenn er vielleicht so ein absoluter Spätstarter ist, wird das vielleicht nochmal in der zweiten Liga was. Aber ich glaube nicht, dass er noch so zu ganz großen Meriten kommen wird.
Zweite oder dritte Liga, wenn es dann irgendwo mal passt. Ne?
Ja.
Ja, was haben wir denn? Einsatzchance, Durchbruch, eine Art Wandervogel, Kroatien, das haben wir eigentlich schon alles...
Alles schon erwähnt, ne?
Alles schon erwähnt. Hast du diesem Erzählten noch irgendetwas zuzufügen? Nö. Geist und sinnreich?
Weder noch.
Das hat eigentlich schon gelangt.
Ja, also machen Sie ein typisches Geräusch.
Ja, was machen wir denn?
Tja. Ach komm, lass uns doch nochmal ein Rätsel starten.
Ja. Okay. Startest du?
Dann starte ich mal. Ich habe nicht nur beim HSV große Fußabdrücke hinterlassen.
Ich hatte einen Gastauftritt im Film Willi wird das Kind schon schaukeln mit Heinz Erhardt.
Ich war bei Ditsche im Großstadtrevier und beim Tatortreiniger.
In einem Werbespot pfiff ich in Frühtau zu Berge.
Ich war der erste Träger des Titels Deutscher Fußballer des Jahres.
Und der erste Bundesliga-Torschützenkönig.
Auch bin ich als erster Sportler mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.
Ich bin Hamburger Ehrenbürger und Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft.
In der Rangliste des Kicker wurde ich 14 Mal als Weltklasse eingestuft.
Ich verkörpere für viele Menschen den Sportgeist wie kaum ein anderer.
Ich hatte ein langes Leben und bin doch viel zu früh gegangen.
Tja. Ich glaube, da könnte man mit Kraft drauf kommen.
Ja. Wir lösen uns deswegen auch schon nach einem kurzen Break auf.
Wollte ich gerade so sagen. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück beim Tür Nummer 24 im HSV-Kalender. Ihr habt es sicherlich erraten, die Rede ist von Uwe Seeler. Und da wir Uwe Seeler nicht einfach so verrätseln können, sondern weil da einfach so viel Legende mit dabei ist und da müssen wir einfach ein spezielles Tribute zu machen. Und deswegen haben wir uns jetzt den Andreas eingeladen. Andreas kennt ihr aus der MSP-WG von Chip und Charge. Und was machst du noch so alles?
Ich mache einen Snooker-Podcast. Hallo erstmal. Ein Baseball-Podcast. So ein paar Sachen mache ich dann schon.
Ja, also Andreas habt ihr bestimmt schon irgendwo gehört.
Er war auch schon ein paar Mal Gast im HSV-Talk.
Ja.
Da laden wir nämlich ab und zu auch ganz gerne mal ein, wenn er sich traut und der HSV gerade halbwegs vernünftig spielt und er nicht so leiden muss beim Erzählen.
Ja, dann bin ich sehr, sehr gerne dabei.
Ja.
Ich fürchte, ich weiß nicht. Musst du leiden, wenn du jetzt über Uwe Seeler erzählst?
Nein, überhaupt nicht. Ich hab mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe mich auch sehr gefreut, mich so ein bisschen daran zurückzuerinnern, was Uwe Seeler dann eigentlich für mich bedeutet, der ich ihn nie habe live spielen sehen.
Das
und genau das ist das, was wir vorhaben. Wir möchten nämlich von unseren, wir nennen sie mal Freunde des HSV-Talks, hören, was sie mit Uwe Seeler verbindet, auch wenn sie ihn vielleicht gar nicht mehr haben, live spielen sehen. Und Andreas darf heute den Anfang machen. Und leg doch einfach mal los.
Also als erstes möchte ich ja eigentlich mal mit einer Tonaufnahme anfangen, die er selber dann gesagt hat, weil das ist, glaube ich, das, was ja den meisten dann in Erinnerung bleibt, das hier.
Ihnen allen kann ich versichern, und das fällt mir gar nicht schwer, dass ich auch in Zukunft genauso bleiben werde, nämlich der Uwe Seeler, der ich immer gewesen bin.
Das war bei seinem Abschied damals, bei seinem Karriereende. Und das war etwas, wo ich dann gedacht habe, so ist er halt seit Zeit seines Lebens geblieben. Er ist halt der normale Mensch geblieben. Und das hat er ja auch selber gesagt, das Schönste ist es, normal zu sein. Und das ist etwas, was ich mit ihm dann halt so verbinde. Er ist nach seiner Karriere, ist er dem HSV immer verbunden geblieben. Er hatte diese eine kurze Periode als Vereinspräsident, die nicht unbedingt immer erfolgreich gelaufen ist. Das hat er ja auch selber eingesehen. Aber Uwe Seeler war so unglaublich nahbar und man musste sich nie man muss sich so häufig für HSV-Legenden dann auch so ein bisschen schämen und sich denken, was macht der denn jetzt oder so. Das war bei Uwe Seeler nicht ein einziges Mal, dass ich gedacht habe, ach Uwe, komm, lass gut sein. Das war nicht ein einziges Mal und er ist so ein bisschen larger than life gewesen dann auch in seinem gesamten Leben. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Ich bin ihm einmal in Anführungsstrichen über den Weg gelaufen, das war 1985, da war die Uwe Seeler Traditionself-Elf in meinem Heimatort. Und ich habe extra noch einen Zeitungsartikel von damals rausgesucht. Mit Franz Beckenbauer waren dabei, Bernd Hölzenbein und Wolfgang Farian, Bernd Kullmann, Rainer Bonhoff, Rolf Rüssmann waren dabei, Wolfgang Overath. Und da war er dann auch mit dabei und er fühlte sich damals so wohl. Die haben zweimal in Bad Oeynhausen gespielt und das zweite Spiel, da war ich dann auch dabei. Er hat nicht mitgespielt, aber er war so ein bisschen die Überfigur über dieser Traditionself und war natürlich auch mit dabei und hat er nach dem Spiel dann noch eine Stunde lang Autogramme gegeben. Und das war ganz toll damals auch schon für mich als jungen HSV-Fan, der ihn nie live gesehen hat.
Wo du das Abschiedsspiel ansprichst oder angesprochen hast, das war ja meine erste Begegnung mit Uwe Seeler, weil ich das im Radio damals mitverfolgt habe, als Kind.
Ja.
Und ich weiß noch, dass bei uns so in der Umgebung, so die Alten, die haben alle gesagt, das war's jetzt mit dem HSV, jetzt geht er endgültig unter. Und wenn Uwe weg ist, was soll werden? Ne? Das war wirklich so kleiner Weltuntergang.
Ja, es war wahrscheinlich ein Weltuntergang. Und wie gesagt, er war Zeit seiner Karriere ein sehr, sehr beliebter Spieler. Und nach seiner Karriere war er immer noch eine sehr beliebte Person und war immer diesem HSV sehr zugetan. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass da jemand ein schlechtes Wort über ihn verliert. Das gibt's ja gar nicht. Es gab ja keine Geschichte, wo man sagen würde, das muss er sich ankreiden lassen oder so. Wie gesagt, diese kurze Zeit als Vereinspräsident, die war vielleicht nicht erfolgreich oder die hätte besser laufen können. Aber da hat er ja auch relativ schnell gemerkt, da ist er in einem Metier, was ihm nicht so ganz liegt. Und da ist er dann schnell wieder raus und war dann eher so die Vereinspersönlichkeit. Und das war ja auch immer in Ordnung.
Das war ja auch sehr auffällig, irgendwie, als die Nachricht von seinem Tod kam. Ich habe nirgends ein schlechtes Wort gelesen über Uwe Seeler. Im Gegenteil, von allen Seiten, von allen Vereinen kam eigentlich immer nur der größte HSVer aller Zeiten, das und nichts Negatives.
Nee, also es gibt niemanden, der in irgendeiner Weise ein negatives Wort über ihn verloren hat und das macht die Sache dann auch irgendwie so ein ganz kleines bisschen schöner, weil jeder, der damals von seinem Tod erfahren hat oder jede, die von seinem Tod erfahren hat, haben alle Worte des Trauers da über gehabt und dass er einer der ganz, ganz Großen war im deutschen Fußball. Und ja, die größte Figur, die der HSV jemals hatte, sein Fuß steht hoffentlich bis in alle Ewigkeiten dort an seinem Platz und wir können uns hoffentlich dann auch noch in 100 Jahren, wenn wir uns relativ alt dann treffen, können wir uns auch noch über Uwe Seeler Geschichten auslassen.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt, was da noch alles in den nächsten Minuten auf uns zukommt. Wir haben uns ja noch ein paar Freunde, wie gesagt, eingeladen. Und der Anfang war schon mal sehr schön mit dem Einspieler, Andreas. Da kommt wieder der Podcast-Profi in dir raus. Und wie du schon sagst, also in den, was waren das, 4 Sätzen,
ja,
kann man schon sehr viel über Uwe Seeler raushören.
Da ist so ein bisschen das ganze Leben von Uwe Seeler drin.
Ja.
Ich bleibe der ich immer war. Und er war immer der Normale. Und ja, the normal one war er eigentlich, bevor es Jürgen Klopp wurde.
Auch von der Ausdrucksweise, ne? Wie er das sagt. Und ja, schön. Schön, schön.
Ja, ich würde sagen, Dankeschön, Andreas. Das war eine sehr schöne Erinnerung.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir kommen gleich wieder mit dem nächsten Gast. Und vielleicht hat auch der oder die eine oder andere ihn schon mal bei uns im HSV-Talk gehört. Vom einen Tennisexperten zum nächsten. Das Schöne am 24. Türchen unseres HSV-Kalenders ist, dass da viele Menschen hinterstecken. Und wir freuen uns jetzt, dass Lars Pegelow da ist und uns etwas über Uwe Seeler erzählen möchte. Moin, Lars.
Moin.
Lars, du bist ja nun auch schon 3 Jahre im Geschäft, habe ich mir sagen lassen. Und dann, wenn man dann in Hamburg ist, dann lässt es sich wahrscheinlich gar nicht vermeiden, früher oder später mal über Uwe Seeler zu stolpern beziehungsweise mit ihnen in Berührung zu kommen.
Ja, absolut. Also Uwe Seeler ist ja, also ich habe angefangen als HSV-Reporter Ende der 90er Jahre, Mitte, Ende der 90er Jahre und das war die Zeit, da war Uwe nun gerade Präsident beim HSV und wahrscheinlich muss man sagen, das war dann so in diesen ganzen Jahrzehnten, in diesen legendären Fußballjahrzehnten, die er natürlich so mitgeprägt hat, jetzt nicht unbedingt die glücklichste Zeit. Da habe ich ihn kennengelernt, Ende der 90er Jahre als als den Mann, der aber auch am Ende, Stichwort Stadionbau, den HSV ja irgendwo auch wieder gerettet hat.
Ja.
Und man kann ja auch, diese Präsidentschaft war unglücklich, das wissen wir alle, aber zumindest hat Uwe dann auch sehr konsequent gesagt, nee, jetzt reicht's, ich lasse das lieber. Und so dieses Konsequente, das ist ihm selbst da dann im Amt beigeblieben.
Ja, ja, also das hat er nicht gemacht aus irgendwelchen persönlichen Gründen. Also wir wissen ja alle, er ist damals 1996 praktisch ins Amt gedrängt worden. Dem HSV ging es schlecht, wirtschaftlich ging es dem HSV schlecht. Und wir wissen alle, dass das nicht gut gelaufen ist, dass es auch mit seinem Team nicht gut gelaufen ist am Ende. Aber es ist doch eine, ich habe es ja eben schon angerissen, eine ganz entscheidende Sache doch da passiert. Nämlich mit Uwes Präsidentschaft sind in der Stadt die nötigen Türen geöffnet worden, dass die Stadionfinanzierung geklappt hat. Ja. Die Banken sind aufgesprungen, die haben das Ganze finanziert, die Politik stand dahinter. Und das wäre mit Sicherheit nur mit Uwe Seeler möglich gewesen. Das war trotzdem alles natürlich schwierig, der ganze Bau und so. Da gab es ja auch Skandale und Skandelchen. Aber dass das Stadion umgebaut werden konnte und so ein modernes geworden ist, Das erste damals in Deutschland, das darf man auch nicht vergessen, alles noch umgebaut aus Eigenmitteln mehr oder weniger, bevor der Zuschlag der WM 2006 nach Deutschland kam, das war Uwe Seeler zu verdanken. Sein Name hat dafür gebürgt und hat dem HSV das Stadion beschert.
Ja, und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass du das so ausführlich erzählst, weil diese Präsidentschaft ist vielleicht der einzige Schatten über seinem Wirken beim HSV. Und ich denke aber, du hast uns vielleicht noch eine andere Geschichte mitgebracht.
Also, ihr werdet ja mit Sicherheit vor mir jetzt und nach mir ungeheuer viele nette Sachen hören, wie Uwe eigentlich zu jedem war. Er war ja nun wirklich zu jedem freundlich. Er hat immer ein offenes Ohr gehabt. Er hat immer zugehört. Er hat immer einen Schnack gehabt. Er war nicht arrogant. Er war zugewandt. Er war eben uns Uwe. So, das, ich glaube, das weiß jeder. Und so hat er sich ja auch ständig verhalten. Ich kann mich erinnern, dass wir also eigentlich beim NDR immer so alle 5 Jahre war immer so ein Stand was Besonderes an. Also Uwe hat mehr oder weniger einen runden oder einen halbrunden Geburtstag gehabt. Ob es der 60. war, 65., 70. bis hin zum 80. Beim 85. war es dann schon ein bisschen zurückhaltender. Aber wenn er so einen runden oder halbrunden Geburtstag hatte, dann mussten wir irgendwas machen. Das war irgendwie klar. Und wir haben zu seinem 75. Geburtstag natürlich wieder eine Stunde Sondersendung gemacht über Uwe und uns immer überlegt, Menschenskinder, was haben wir denn alles eigentlich noch nicht erzählt über Uwe? Also das mit dem Hinterkopftor, das weiß nun inzwischen jeder. Wembley, die Fotos, das weiß nun inzwischen auch jeder. Und jeder da ist dann einmal über die Präsidentschaft gestolpert und so weiter. Und die Geschichte mit Ilka Digger hier und konnte in der Küche nichts anstellen, das wussten wir auch alles. Und dann haben wir eine Interviewrunde zusammengekriegt mit zwei von seinen Enkelkindern und haben uns da getroffen mit Britta Kehrhahn war dabei und ich und haben uns getroffen mit den beiden Enkelkindern in Norderstedt in einem Restaurant. Uwe war mit dabei und dann haben die mal über Opa erzählt. Also Uwe mit zwei von seinen Enkelkindern und die haben nur erzählt, wie das so zu Hause abging, was Uwe da so gemacht hat und was da so an Herzlichkeit rüberkam, so und an so eine Freundlichkeit, so eine Zugewandtheit, ne? Also auch von jemandem, der nun auch wirklich eine andere, ganz andere Generation war, aber überhaupt nichts hat raushängen lassen von irgendwie so, ich erkläre euch mal, wie die Welt geht, ich hab die gesehen und ihr müsst das so machen, wie ich das mache. Das war überhaupt nicht zu spüren, sondern das war nochmal eine ganz besondere Perspektive, auch nochmal, das so zu erleben, wie bodenständig auch die im Grunde die ganze Familie da aufgewachsen ist und was der da über all das, über seine Berühmtheit und seine Anerkennung in der Stadt und in der Welt hinaus, was der eigentlich so imstande war, eigentlich auch im Kleinen weiterzugeben. Das war echt schön, war wirklich berührend und hat richtig Spaß gemacht.
Wow. Ja. Das Opa ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise, als wenn wir jetzt über ein Interview mit Willi Schulz gesprochen hätten, der sich über Uwe äußert. Und es ist, wie gesagt, wie du schon sagst, es sagt natürlich sehr viel über den Menschen Uwe Seeler aus. Und so ist er ja auch selbst zu Leuten rübergekommen, die ihn gar nicht gekannt haben. Und das ist, glaube ich, so dieses Bewundernswerte bei Ihnen, selbst sagen wir mal, bei unsere Ultras von heute, die jetzt vielleicht um die 20 sind, hatten ihn genau so vor Augen.
Ja, und also mit Uwe wird ja auch mal verbunden, er ist mal beim HSV geblieben und er ist nie weggegangen, er ist dem Millionenangebot aus Mailand ist er nicht hinterher gerannt und so. Und was da aber dahinter steckt, und ich finde, das hat auf der Trauerfeier im Volksparkstadion auch der Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, ganz gut geschildert eigentlich. Der hat ja so als, vielleicht habt ihr das so halb im Ohr, er hat ja im Grunde angeknüpft in seiner Rede an dem WM-Endspiel 66, so, wo ja. Deutschland nun verloren hatte, unglücklich verloren hatte und wo Uwe sich nun als hervorragender Verlierer eigentlich dahingestellt hat und da das Bild eigentlich der deutschen Fußballmannschaft und damit dann irgendwo auch das Bild Deutschlands zu dieser Zeit ein bisschen mitgeprägt hat. Und er hat das, der Bernd Neuendorf, so ganz gut geschildert, dass es eigentlich gar nicht so die Inszenierung oder so war, die Uwe angestrebt hat oder irgendetwas, was er jetzt Außergewöhnliches getan hätte oder irgendeine Aktion, die er sich ausgedacht hätte, sondern eigentlich hat er beschrieben, die Haltung, mit der Uwe durch sein Fußballleben und durch sein gesamtes anderes Leben durchgegangen ist. Also diese Aufrichtigkeit, diese Kampfbereitschaft, aber auch die Anerkennung, der Respekt und die Fairness dem Gegner gegenüber. Und die Wirkung, die daraus entstanden ist, also das was auch gerade Mitte der 60er Jahre noch, wo immer noch die Schatten auch des Zweiten Weltkrieges auch natürlich auch in England auch zu sehen waren, was er da so bewirkt hat, dadurch durch diese Haltung, die ihm vielleicht gar nicht besonders erschien, das ist das, was sehr gut rausgekommen ist, finde ich, und was ihn eben auch besonders gemacht hat, diese Natürlichkeit, mit der er da eben auch aufgetreten ist und dann eben auch mit seiner Hamburg-Verbundenheit für Dinge gestanden hat, wie ich stehe zu meiner Mannschaft. Ich fühle mich wohl hier. Ich stehe zu meiner Verantwortung, die ich trage. Ich lasse meine Mitspieler und meine Freunde nicht im Stich. Das sind ja alles so Botschaften, die da immer so mitschwingen, hinter dieser einen kleinen Entscheidung, nö, ich nehme die Millionen nicht, so wie man das vielleicht als Überschrift sehen könnte. Und das ist das, was so ein Paket ihnen so wirklich besonders macht.
Ja, Tanja, was sagen wir jetzt dazu?
Dass es eine schöne Geschichte war. Vielen Dank, Lars.
Ja, mehr als eine Geschichte, sondern eine Beschreibung eines Charakters. Und ich glaube, den hast du uns allen noch mal ein bisschen näher gebracht, lieber Lars. Und dafür möchte ich dir auch ganz herzlich danken.
Ja, und ich muss sagen, wenn ich das jetzt mal abschließen darf, für mich persönlich habe ich das so empfunden, dass das für mich eine große Ehre war, dass ich in meiner Berufslaufbahn ihn kennenlernen durfte. Ja. So möchte ich das eigentlich sagen.
Sehr schön. Ja, vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wir hören uns dann nach einer kurzen Pause wieder und wollen mal gucken, ob unser 24. Türchen noch etwas auszuspucken hat. Lars, vielen Dank nochmal und bis demnächst mal wieder.
Frohe Weihnachten wünsche ich allen.
Ebenso. Tschüss.
Tschüss.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Das 24. Türchen des HSV-Kalender birgt viele Überraschungen. Und diese Überraschung, darauf freue ich mich besonders, die waren nämlich schon seit 7 Jahren, 7 Monaten und 15 Tagen nicht mehr zu Gast bei uns im HSV-Talk. Aber ohne ihn hätte es den HSV-Talk nie gegeben. Herzlich willkommen, Thomas. Ihr kennt ihn alle als Thomas Wischnetzki vom meinsportpodcast. Ja. Moin, Thomas.
Moin, ich habe Gänsehaut, Sven. Du hast die Stunden und Tage gezählt. Wow, Wahnsinn.
Ja, ich habe da irgendwo so eine Tabelle und also ich habe nicht durchgehend gezählt. Ich habe zwischendurch mal aufgehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind immer voll die Jahre, ne? Dann kann ich rechnen.
Ja, aber das ist schon so lange her.
Es ist wirklich 7 Jahre her. Ich habe eben noch mal gescrollt, wann du zuletzt da warst. Es ist 7 Jahre her. Ja, und 7 Monate damals, und 15 Tage.
Damals, Trademark. Das ist ja das Thema der Stunde heute, oder? Damals.
Damals. Also, ne? Es geht heute um Uwe Seeler und Thomas, ich denke mal, du bist wie immer perfekt vorbereitet und hast uns eine schöne Geschichte über Uwe Seeler mitgebracht.
Ich habe sogar 2 Geschichten, also ich halte mich aber auch gerne kurz. Ich habe natürlich Uwe Seeler als Kind erlebt, ich bin ein Baujahr 65 Kind und ich habe als kleiner Junge immer im Radio Bundesliga-Konferenz damals gehört und Fußball geguckt und war schon immer HSV-Fan, ist ja kein Geheimnis. Und ich habe halt das Vergnügen gehabt, das Abschiedsspiel von Uwe Seeler leider nicht im Stadion zu sehen tatsächlich, sondern wir waren an der Ostsee bei meinem Onkel, war ein Wochenende, war ein Samstag und habe das Spiel im Stadion gesehen und habe Uwe Seeler und seine Weltelf, die da spielt, ich glaube Pelé war sogar dabei, das war schon ein Riesenspektakel für damalige Zeiten, live verfolgt. Hab mir in der Halbzeit, als ich dann irgendwie was raus wollte, mir ein Eis holen wollte, bin ich auf dem Campingplatz hingefallen und habe mir das Knie aufgeschlagen an einem Stein und habe geblutet. Also Oliver Kahn würde grüßen lassen mit dem Golfballwurf in Freiburg. Das war nicht so schön. Also das ist eine der ersten Erinnerungen, die ich wirklich noch im Kopf habe. Und das zweite ist, und das ist gar nicht viel später gewesen, ich glaube, das müsste so 74, 75 gewesen sein, nagelt mich nicht auf das Datum fest, also das ist schon auch schon wieder 47 Jahre her oder so, ist halt tatsächlich, ich habe selber aktiv gespielt und wir hatten unserer Mannschaft das Vergnügen, in einem Lokalderby gegen einen anderen Verein, so also in Wilhelmsburg, zu spielen, hatten ein reguläres Punktspiel. Wie wir dann am Tag davor erfahren haben, ist es so gewesen, dass nach uns der HSV, diese All-Star-Mannschaft, die es damals gab, spielen sollte und wir wurden auserkoren, als Auflaufkinder quasi die Spieler aufs Feld zu begleiten. Und wir durften vorab, also quasi vor Uwe Seeler auf dem Rasen, vor, das waren gefühlt, also damals, ich war klein, ich war 9, 10, gefühlt 15.000 Leuten, da waren vielleicht noch 5 oder 6, aber das war eine relativ große Anlage, die war gut besucht, zu kicken. Und wir haben gespielt und ich habe an das Spiel nicht so gute Erinnerungen, wir haben verloren, ich meine 4-2. Ich habe auch nicht so gut gespielt an dem Tag, aber ich hatte das Vergnügen, tatsächlich Uwe Seeler als Auflaufkind sozusagen an der Hand zu begleiten. So, das war so eine Nummer, ich war damals noch einer der Kleinsten und habe halt dieses Vergnügen bekommen, so, du gehst hier, wir sind dann rausgekommen, du kriegst jetzt hier, und dann griff er sich mich und wir sind dann aufs Spielfeld gelaufen. Und das war so ein Augenblick, also ich glaube, das ist etwas, das werde ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und deswegen habe ich diese zwei Geschichten. Einmal das kaputte Knie, die Narbe habe ich heute noch übrigens, klar. Und diese Nummer mit dem Auflaufkind. Das ist das, was ich persönlich mit Uwe Seeler verbinde. Neben all dem HSV-Themen, die wir alle kennen, die ihr alle sicherlich auch schon 100-mal gehört habt. Ich will das auch gar nicht weiter vertiefen. Aber das ist so mein Uwe Seeler-Erlebnis, meine Uwe Seeler-Erlebnisse.
Er hat aber nicht dein Knie wieder heil gemacht.
Nee, das wäre dann, also ich hätte ihn das tatsächlich jetzt im Nachgang, hätte man wahrscheinlich hätte das mal probieren sollen. Ja. Er war ja Magier. Also es war, wir durften ja auch zugucken beim Fußballspiel. Und er war, glaube ich, 2 oder 3 Jahre aus dem aktiven Spielen raus. Und er war natürlich der Star. Er war natürlich auch derjenige, der, glaube ich, weiß nicht, wie Tor da gemacht hat. Und das war immer noch schwer beeindruckend. Und der war ja schon damals, glaube ich, 40 oder so gefühlt. Und er war der Wundermann. Also er war ja beim HSV, war er ja in vielen Positionen der Wundermann. Als Mittelstürmer, als er nicht nach Mailand ging. Dann leider nicht ganz als Präsident. Aber Uwe Seeler, ich glaube, in Hamburg hätte man auch, wenn er gesagt hätte, ich weiß nicht, ich kann die Welt auf links drehen, hätten das alle geglaubt.
Wenn das 75 war, dann war das ja auch noch 3 Jahre vorher, bevor er dieses Profispiel fürs Cork Celtic absolviert hat. Das war nämlich 78.
Genau.
Also insofern muss er da ja noch richtig fit gewesen sein. Das sind natürlich Geschichten, wie du anfängst mit dem Abschiedsspiel. Da weiß ich noch, ich habe das im Radio beim Nachbarn im Garten gehört. Da hat auch jemand die Hände über Kopf zusammengeschlagen. Oh, jetzt ist alles vorbei. Dem HSV.
Ja, ja, das war ja damals die Untergangsstimmung. Das hieß dann ja auch. Aber das war einfach auch beeindruckend. Also Pelé war damals noch natürlich ein Weltstar. Also der war ja schon am Ende seiner Karriere. Das war schon super beeindruckend. Und Uwe Seeler hat natürlich auch, als er ging, alles beim HSV in Frage gestellt. Also, wie hieß denn, können wir ohne Uwe Seeler? Ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, weil alle sagten, ey, wir brauchen jetzt hier, wir kommen jetzt nicht aus dem Knick. Und wir haben ja auch, glaube ich, 4 oder 5 Jahre gebraucht, bis wir uns da einigermaßen gefangen hatten als HSV. Ist aber noch wir. Ja. Und dass das wieder aufwärts ging. Aber er war natürlich auch in der Presse immer präsent. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe mich damals mit seinem Aftershave rasiert, aber das habe ich natürlich nicht. Mit 9 Jahren rasiert man sich nicht. Und außerdem, Old Spice ist nicht so meins.
Das war nicht Old Spice, das war Hattrick.
Ja, noch schlimmer.
Ne? Also, aber die Werbung habe ich auch noch
so. Ja, genau.
Pfeifen vom Spiegel stellen,
genau.
Sich da
genau.
Die Kajuppel wurde ins Gesicht klatscht.
Exakt.
Ja. Thomas. So, wie du hast ja jetzt so ein bisschen Abstand vom HSV genommen, sagst immer noch wir, wenn du an damals denkst, ist ja auch absolut nachvollziehbar. Wie hast du so diese Todesnachricht aufgefasst?
Natürlich ist das, also ich bin seit sechs Jahren kein aktives Mitglied mehr. Ich bin ausgetreten, damals nach der 2. Relegation gegen Karlsruhe, als sie sie geschafft haben, so als Hintergrund, und habe mich auch vom Fußball sehr entfernt. Natürlich gucke ich immer noch, wenn ich Fußballergebnisse gucke als erstes, dann gebe ich auch zu, wie hat der HSV gespielt. Es geht mir persönlich jetzt ein bisschen besser, weil ich nicht mehr so mitleide. Und als er starb, das lief halt auch schon in einem fortgeschrittenen Alter, war das für mich jetzt keine so eine große Tragödie mehr, weil wir alle sind irgendwann an einem Punkt, wo wir irgendwann mal die Fahne sozusagen hissen müssen, wo es tatsächlich um Abschied geht. Ich fand das jetzt, persönlich hat mich das nicht so bewegt. Ich glaube, 20 Jahre früher, wenn das 20 Jahre früher passiert wäre, mit viel mehr Herzblut auch für den HSV und viel dichter dran, wäre das vielleicht noch was anderes gewesen, aber das ist ja der Kreis der Dinge, also the Circle of Life. Wir kommen, wir spielen, wir verlieren, wir gewinnen, wir gehen. So, und das war halt irgendwie, ich fand halt schade, wie er die letzten Jahre ein bisschen durchs Dorf getrieben wurde. Das war das Einzige, wo ich dachte, jetzt hat er es hinter sich, weil das war dann irgendwann auch schon fast peinlich, was teilweise mit ihm gemacht wurde. Also auch in der Öffentlichkeit und auch diese Häme von Nicht-HSV-Fans und Uwe macht sich Sorgen, Uwe macht sich Sorgen. Das war schon fand ich schon sehr unangebracht.
Und deswegen, obwohl die Reaktion ja nach seinem Tod wirklich durchweg.
Ja, also komm, lass uns ich glaube, es gibt drei Namen im deutschen Fußball der letzten 100 Jahre, die alles andere überragen. Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer. Jetzt kommen ja natürlich irgendwann in den Neuzeiten kommt irgendwann der Name, vielleicht, ich weiß nicht, Manuel Neuer, weiß ich gar nicht. Michael Ballack, nein, eher nicht. Lothar Matthäus vielleicht noch. Wobei der auch sich nicht mit Ruhm bekleckert nach seiner Karriere. Aber diese drei Namen sind das, was den deutschen Fußball über viele Jahrzehnte ausgezeichnet hat und was Uwe ja immer vorgelebt hat. Es war nicht diese Geldgier, es war immer dieses Gentleman-like, es war immer dieses Nice. Also das war immer der Nice Guy. Und ich habe da noch eine dritte Geschichte, die ich kurz erzähle. Ich habe das Vergnügen, ich spiele Golf und war mal eingeladen in ein Turnier in Bremen und saß an dem Bremer Tisch. Also von den, da war auch der halbe Verein und da saßen so Lorenz und Co. Und das war noch zu Zeiten, als Uwe noch lebte. Aber leider war Uwe nicht dabei, aber er lebte noch. Und die haben alle gesagt, durch die Bank durch, das ist der beste Sportsmann, den sie je getroffen haben. So, und das war auch das, was er gelebt hat, wofür er auch stand. Und was du in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr findest. Also zu sagen, ich verzichte auf damalige Verhältnisse, unfassbares Geld, ich bleibe beim HSV, natürlich gepuffert von Adidas. Diese ganzen Geschichten, ich will sie gar nicht aufwärmen, aber der Mann war immer Zeit seines Lebens, auch jetzt nach seinem Tode, immer der HSV. Und deswegen finde ich auch diesen Bronzefuß mehr als angebracht. Ich finde das Gedenken, ich finde es schön, wenn das Stadion irgendwann Uwe Seeler Stadion heißen würde tatsächlich. Wenn es dann mal keinen Namen hat, der irgendwie verkauft ist, aber Uwe Seeler Stadion wäre auch angemessen, weil Uwe Seeler war der HSV. Also über, weiß ich nicht, 30 Jahre. Und ja, danach die nächsten 30 Jahre auch noch prägen.
Genau. Ja, ich glaube, ein schöneres Schlusswort als der Uwe Seeler war der HSV, kann man wirklich nicht finden. Und Thomas, deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit. Und für deine
Danke für deine Geschichte.
Drei Geschichten.
Ja, tut mir leid, ich habe wieder überzogen, wie immer. Ich habe zu danken für die Einladung. Ich war sehr überrascht, aber jetzt als ich es gerade erzählt habe, kriegt man auch noch mal ein bisschen Gänsehaut. Das war schon noch eine schöne Reminiszenz an Uwe. Danke für die Einladung. Und Weiterhin viel Spaß beim Hören des HSV-Talk. Und hoffentlich wieder regelmäßiger.
Och, komm, wir sind so regelmäßig einmal im Jahr. Also das ist kaum noch zu überbieten. Alles gut. Thomas, wenn du Gänsehaut gekriegt hast, dann warst du genau richtig hier. Wir haben sie auch bekommen und wie gesagt, bis ganz bald mal wieder, ja?
Danke euch. Nur der HSV, ciao. Oder so?
Genau.
Nur der HSV. Ciao.
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 So, fliegender Wechsel. Ich umgebe mich weiter mit alten Männern. Sven ist weiterhin da. Jetzt dazugekommen ist der Alex. Hallo, Alex.
Moin.
Dass ich mich mit alten Männern umgebe, hat natürlich auch den Grund, dass ich dann vielleicht die Chance habe, tatsächlich Zeitzeugen von Uwe Seeler hier in der Strippe zu haben. Alex, was für eine Erinnerung hast du an Uwe Seeler?
Uwe war natürlich der allererste meiner Fußballgötter überhaupt. Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind anhand meiner Großeltern das Glück hatte, sogar mal ihn hab spielen zu sehen, und zwar im Stadion am Roten Baum, als die Spieler tatsächlich noch irgendwie in die alte Geschäftsstelle da über die Roten Baumchaussee rübertrotten mussten, so Umkleide und zurück. Das ist allerdings, da war ich auch schon noch ein ganz kleiner Butcher. Da habe ich also auch nur noch vage Erinnerungen. Ich weiß nur, dass es ein Riesengraune war, weil das eben so die Zeit war, wo noch Charlie Dörfel und Uwe gespielt haben. Und dann erinnere ich mich natürlich an das berühmte Hinterkopftor. Und Uwe war dann so für uns kleine Butcher, die wir auf dem Grandplatz kicken waren und dann irgendwann auch in Fußballvereinen eingetreten sind, war irgendwie neben Gerd Müller der Inbegriff des Stürmers eigentlich. Und da wir alle Hamburger waren, war völlig klar irgendwie, dass wir uns alle sehnlichst die Buffer von Uwe gewünscht haben, von Adidas.
So personalisierte Trikots wie heutzutage gab es damals noch gar nicht, ne? Aber nee, hattest du ein HSV-Trikot mit der 9?
Nee. Ich habe nie ein HSV-Trikot gehabt. Ich habe auch nie einen Merchandising-Artikel gekauft. Ich habe mir mal als Kind das war ungefähr diese Zeit, da war ich so begeistert, dass ich meine Mutter tatsächlich erfolgreich bequatscht habe, mir einen HSV-Schal zu stricken zu Weihnachten. Und den habe ich dann sehr stolz getragen, bis er, wie das so mit Schals und Regenschirmen so ist, irgendwann ist er verloren gegangen. Aber ich weiß noch, dass als der unter dem Weihnachtsbaum lag, dass ich total begeistert gewesen bin.
Ja, mein erstes Merchandise, das war so eine Stoff. Basecap war es ja gar nicht, Schirmmütze war es, so ein bisschen Stoff mit ein bisschen Plastik davor und das haben meine Eltern damals aus Frankfurt vom 2:0 mitgebracht, Pokalsieg. Alex, du sagst ja dieses Hinterkopftor und so weiter, wie viel ist da eigentlich Erinnerung und wie viel nimmst du da über diese Übertragung oder Fernsehübertragung, die man sich nochmal angucken kann, war persönliche Erinnerung an 1970 kannst du doch eigentlich auch nicht mehr
haben. Oh doch, ich habe sogar auch eine persönliche Erinnerung an 1969, an die Mondlandung, weil ich sie nämlich sehen durfte im Fernsehen. Und tatsächlich diese fast 3 Tage, glaube ich, die es waren, von denen nur 2,5 Stunden, glaube ich, wirklich auf den Mond geschaltet wurde oder Bilder vom Mond und der Rakete und dem Flug gezeigt worden sind, die habe ich komplett vom Fernseher verbracht. Und ich kann mich da noch sehr, sehr gut erinnern, als Neil Armstrong ausgestiegen ist und gesagt hat, hier ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit. Und dementsprechend, also das war ein Jahr früher. Aber natürlich hast du vollkommen recht, da überlagern sich dann irgendwann auch persönliche Erinnerungen mit den medialen Bildern, die man dann später natürlich immer und immer wieder gesehen hat. Aber ich weiß noch, dass ich also dieses Tor gesehen habe und ich weiß, dass ich ganz begeistert damals von diesem Gedanken war, dass Uwe mit Gerd Müller in einer Mannschaft spielen würde.
Also wir wissen jetzt, dass Alex entweder älter ist als Sven oder aber ein besseres Gedächtnis hat.
Vielleicht ja auch beides.
Ich glaube, du bist älter. Aber ich habe das bessere Gedächtnis vielleicht.
Marginal, Alex, marginal.
Marginal. Ja, nein, also das ist natürlich immer die Frage, was überlagert sich da? Ich habe dann auch ganz massive Erinnerungen, da werden die also wirklich dann auch noch viel deutlicher an 74, wo er ja nicht mehr dabei gewesen ist. An diese komplette WM, da also das Spiel um Platz 3 gegen Polen, die Wasserschlacht in Frankfurt oder das Endspiel in München gegen Holland, die sind noch, also quasi, als fast könnte ich sie nacherzählen, die beiden Spiele. Mhm. Also da gibt es schon tatsächlich eine aktive Erinnerung. Aber es ist natürlich so, dass dann im Grunde genommen diese Zeit doch relativ kurz gewesen ist und wie ich gerade andeutete, dann so die richtig festen Erinnerungen etwas später eingesetzt haben. Und insofern erinnere ich dann natürlich als nächstes eigentlich Uwe als schon Ex-Spieler, der dann leider Gottes sich hat drängen lassen, nochmal das Präsidentenamt zu übernehmen und an diese unglückliche Zeit mit ihm. Aber das spricht ja für ihn, seinem Standing in Hamburg und unter den HSV-Fans gar keinen Abbruch getan hat. Was ich glaube, schon erstaunlich ist, denn das war nun wirklich ja nicht unbedingt die ruhmreichste Ära in der Vereinsführung und da sind alle anderen bei schlecht weggekommen, aber er ist doch eigentlich einigermaßen mit heiler Haut da rausgekommen, was vermutlich auch vollkommen zu Recht der Fall gewesen ist.
Könnte auch daran liegen, dass einfach danach noch viel, viel Schlimmeres kam.
Das kann natürlich auch daran liegen, aber ich glaube schon, er ist durch den Mythos, durch das abgelehnte Angebot von Inter Mailand, durch die über 1000 Tore, glaube ich, die er für den HSV geschossen hat, durch die Verwurzelung in der Familie Seeler, weil er Vater und Bruder auch schon HSVer waren, Es wird wahrscheinlich nie wieder einen Spieler geben, der so mit dem Verein verwachsen ist und auch dann im Laufe seiner Karriere geblieben ist, trotz dieses unfassbaren Angebots wie ihn. Er ist, das muss man schon sagen, er ist die Ikone, was das rein Sportliche angeht. Da können alle anderen, ob Kevin Keegan, Manny Kals, Horst Rubisch, viele, viele tolle Spieler, die wir gehabt haben. Von mir aus auch Van der Vaart, zumindest bei seinem ersten Aufenthalt. Da kann keiner ihm das Wasser reichen.
Ja. Alex, das waren natürlich wieder viele Infos und so ein kleiner Querschnitt durch das, was seit deines Lebens Uwe Seeler noch erreicht hat. Wie gesagt, bei 1974 bin ich wieder voll bei dir, da bin ich genauso drauf. Aber wie gesagt, 1970 geht bei mir noch nicht. Schade. Ja, ich würde da gerne mitreden können, aber wie gesagt, ich kenne das halt nur von den bewegten Bildern aus dem Fernsehen und von späteren Aufzeichnungen.
Was ich vielleicht, ein Satz, den ich vielleicht noch sagen möchte, was mich an ihm besonders beeindruckt hat, ist, es gibt ja diese Redewendung, Geld allein macht nicht glücklich. Und er hat das ja in der ihm unnachahmlichen Art mal so formuliert, mehr als ein Steak am Tag kann ich auch nicht essen. Ja. Und ich finde, er ist mit Sicherheit, ich glaube, da tue ich ihm nicht beschäme ich ihn nicht oder seine Nachfahren, wenn ich sage, er war sicherlich kein Intellektueller, aber er war ein kluger Mann. Denn diese Einsicht, dass man am Ende nicht mehr als nur ein Steak am Tag essen kann, die haben viele Menschen nie erreicht, inklusive heute noch Lebender. Und das, finde ich, hat mich sehr beeindruckt, dass er das so bodenständig geblieben ist und das eben verstanden hat.
Ich glaube, es gab noch nie einen HSV-Talk, in dem so häufig das Wort bodenständig aufgetaucht ist.
Ja, na, aber war er ja nun.
Ja, ja, völlig zu Recht.
Er war bodenständig und nahbar. Und, ja. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, warum er mit seiner Ilka eben tatsächlich so lange so glücklich sein konnte. Oder sie mit ihm, sie beide gemeinsam. Und ja, er fehlt uns natürlich, genauso wie uns Hermann fehlt, als die beiden. Das sind für mich die beiden größten Integrationsfiguren, die dieser Verein hervorgebracht hat.
Tja.
Ja.
Mal sehen, ob wir jemals wieder eine solche Identifikationsfigur oder eine ähnliche, die da irgendwo rankommt, im Verein haben werden. Ich verspreche jetzt aber schon mal eins. Wir werden auch nach Alex noch einen weiteren Gast haben, der über Uwe Seeler sprechen wird. Und das nach einer kurzen Pause. Für einen Moment, Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichten und Eindrücke. Es war mir eine große Freude, dich mal wieder gesprochen zu haben im HSV-Talk.
Sehr gerne.
Macht's Danke, gut. Alex.
Gerne.
Vielen Dank. Tschüss.
Und tschüss.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Und weiter geht's beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Es geht weiter mit dem HSV-Kalender. Wir haben die 24. Tür weit geöffnet. Uwe Seeler ist drin und wir haben einen neuen Gast, der uns etwas über ihn erzählen möchte. Und dieser Gast ist von Moin Volkspark, Markus Scholle-Scholz. Hallo Markus.
Hallo Sven. Hi Tanja.
Moin Markus.
Ja Markus, es gibt natürlich viele, viele Geschichten über, mit und bei Uwe Seeler. Und ich hoffe, du hast dir für uns eine schöne ausgedacht.
Ja, also ausgedacht nicht, sondern wirklich live erlebt. Und mit Uwe durfte man sehr viele, sehr schöne Erinnerungen dann am Ende auch teilen. Er ist ja leider von uns gegangen, aber hat sehr, sehr viel hinterlassen. Und das auch bei mir sehr viel Eindruck vor allem, denn ich habe ihn damals kennenlernen dürfen über meinen Arbeitskollegen Dieter Matz, der sehr eng mit ihm befreundet war und auch heute noch mit der Familie Seeler befreundet ist. Und er hatte mir aber schon sehr viele Sachen über Uwe Seeler erzählt. Ich kannte Uwe Seeler natürlich vom Hörensagen und natürlich aus dem Fernsehen und war so ein bisschen genervt in meiner Anfangszeit als Journalist, weil es immer wieder diese Bildgeschichte damals, die Bild hat eigentlich immer die Geschichte gemacht, Uwe Seeler macht sich Sorgen. Ja. Uwe Seeler sorgt sich über. Uwe Seeler sorgt und so. Das war so ein bisschen, und ich habe mir gedacht, warum ist denn der immer so negativ und habe mit Dieter Matz drüber gesprochen und er sagte, das ist er gar nicht, der ist positiv. Und dann haben wir irgendwann das große Glück gehabt, dass Uwe Seeler bei uns in der Redaktion zu Gast war und ich durfte mit ihm zusammen zum Mittagessen, mit Dieter Matz damals auch noch zusammen. Und da haben wir uns dann unterhalten und ich habe ihn dann wirklich irgendwann, weil ich einfach nicht anders konnte, habe ich ihn gefragt, warum er sich denn immer so viel Sorgen um den HSV macht. Und dann sagt er so, ja, na klar, weil der HSV ihm am Herzen liegt, das ist das eine. Und vor allem, weil der Kollege von der Bild einfach auch ein guter Freund von ihm ist und er weiß halt, was er hören möchte. So, also er hatte bei allem dann auch immer noch so einen gewissen Witz dabei, hat aber auch ganz klar betont, dass alles, was er sagt, sich auch wirklich im Bereich der Wahrheit bewegt, weil er sich tatsächlich immer Sorgen um den HSV gemacht hat. Ja. Er hat damals schon gesagt, dass sein Herz das ganze Thema gar nicht mehr lange mitmacht, hat es zum Glück danach noch, fast also über 20 Jahre noch danach. Er war einfach ein richtig toller Mensch und von da an war ich auch nicht mehr von ihm genervt, im Gegenteil, sondern habe ihn von da an einfach nur noch als unglaublich netten, manchmal vielleicht auch ein bisschen missbrauchten Menschen kennengelernt, der also von den Medien missbraucht, das klingt so übel, ja. Aber ne, so einfach, dass man ihn anruft und sagt, jetzt ich muss mal irgendwas hören von dir in Sachen, mach dir Sorgen, und das macht er dann auch. Das war dann alles relativiert, weil ich den echten Uwe Seeler endlich kennenlernen durfte. Und den habe ich dann 2 Jahre später, als ich ein Projekt mit einem anderen Freund gestartet hatte, habe ich ihn dann in reiner Form kennengelernt. Das war so eine Geschichte, da waren wir so ein bisschen altruistisch unterwegs und hatten eine App gebaut, mit der man halt Vereinen Gutes tun kann. Und er hatte dann über einen Bekannten davon erfahren und rief dann proaktiv bei mir an und sagte, er würde sich gerne mit einbringen, weil er genau das Thema für sich am allergrößten immer gesehen hat, den HSV, damals war er noch ein EV, da war noch keine AG, dass er dem HSV halt helfen wollen würde. Und er war halt durch und durch HSVer und hat mich dann eingeladen zu sich nach Norderstedt in sein Büro damals. Und ich dachte, okay, schade, ich wäre auch gern bei ihm mal zu Hause gewesen, das hatte ich bis da noch nicht, aber das Büro war eigentlich gar nicht anders. Das war eingerichtet mit einem Sessel, das war eingerichtet wirklich mit unfassbaren Devotionalien von der WM64 bis also wirklich HSV, alles war da, alles hing an den Wänden, überall lagen alte Kicker rum und wir haben dann tatsächlich uns irgendwann in diesen ganzen Erzählungen verloren. Er hat mir dann Dinge gezeigt, hat mir dann alte Zeitungsartikel gezeigt, hat dann manchmal auch erzählt, was hinter den einzelnen Fotos noch steckte und so weiter. Das war für mich so ein Eintauchen, also es war so ein bisschen wie ein Kind im Bonbonladen, also man hat auf einmal alles gehabt und ich wollte gar nicht mehr raus. Wir saßen am Ende, glaube ich, 3,5 Stunden da drin. Und das hätte meiner Meinung nach noch deutlich länger gehen können. Ich musste damals aber dann irgendwann auch los und er hatte auch nicht unendlich Zeit, aber das hätte noch Tage füllen können, das ganze Thema. Das hat so einen Spaß gemacht und wie gesagt, von da an war auch mein Genervtsein von diesem Uwe Seeler macht sich Sorgen, war komplett verflogen. Und ich habe Uwe Seeler von da an mit keinem einzigen negativen Gedanken und keinem einzigen negativen Wort mehr belegt, weil er es einfach auch nicht anders verdient hatte, als so gewertschätzt zu werden.
Ich glaube, dieses Uwe Seeler macht sich Sorgen, das haben wir ja alle irgendwie schon, ja, quasi schon als Meme miterlebt.
Ja. Aber
es war auch immer glaubwürdig, dass Uwe Seeler macht sich Sorgen um den HSV. Natürlich macht er sich Sorgen um den HSV. Es geht dem HSV schlecht. Und er ist eine Vereinslegende oder die Vereinslegende schlechthin. Natürlich macht er sich Sorgen. Das ist völlig okay. Der darf das.
Ja, absolut. Absolut, also wenn es einer darf, dann er. Also das muss man einfach auch so stehen lassen, weil er war eine Größe von Anfang an. Er hat einfach eine Mentalität gehabt, die findest du auch nicht mehr. Also die einen haben es naiv genannt früher, die anderen, wenn sie ihn jetzt kennengelernt haben, haben es einfach dann auch erkannt, dass es halt einfach auch einem Menschen geschuldet war, der wirklich gut war, der einfach gute Gedanken hatte, der gute Werte hatte, der diese Werte gelebt hat, zusammen mit seiner Frau, Ilka, muss man natürlich auch sagen, die hat ihn natürlich auch maßgeblich mitgeprägt und die beiden dann zusammenzusehen alleine, das war schon wirklich toll. Also Da kann sich dann auch noch jedes Ehepaar eine Scheibe von abschneiden. Also nicht nur wir Fußballfans uns von Uwe als Fußballer, sondern ne, die Menschen an sich von dieser Ehe. Also das war, also der Mensch hat mir im Ganzen einfach sowas von imponiert. Und das nicht, weil er ein Weltfußballer alleine war, sondern durch seine Art, wie er danach war. Das war eigentlich der Faktor, der mir am meisten an ihm imponiert hat.
Was ich eben so interessant fand, wie du es gesagt hast, von der Presse missbraucht. Er war ja auch so ein Typ, wenn ihn jemand um etwas gebeten hat, dann mochte er ja auch nicht Nein sagen. Ne? Ich glaube, ja, von Herzen gerne jedem zu gefallen.
Ja, also ich glaube nicht, dass er sich verbogen hat. Wie gesagt, auch diese Uwe Seeler macht sich Sorgengeschichten, das war ja natürlich immer in Phasen, wo es gerade mal nicht ganz so gut lief. Ja. Aber er hat sich ja auch Sorgen gemacht. Deswegen hat er gesagt, so, ich musste ja nicht lügen, aber ne, er hat es halt einfach mitgemacht. So, er hat nicht gesagt, nee, ich sag jetzt nichts, ich will nicht, sondern er hat immer wieder mitgemacht. Bei Freunden ist er einfach rangegangen ans Telefon. Und das waren halt zum Teil auch Journalisten. Also er als Freund würde ich mich von ihm jetzt nicht bezeichnen, so hochgreifen oder so vermessen sein möchte ich da nicht. Ja. Aber ich bin jemand, der in den Genuss seiner Gegenwart gekommen ist und das des Öfteren und halt manchmal auch etwas intensiver, so wie damals bei ihm im Büro. Und das muss ich sagen, sind einfach Erinnerungen, die möchte ich nicht missen. Und da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich die machen durfte, weil, wie gesagt, mein Bild von Uwe hat sich natürlich danach komplett verändert, nachdem ich ihn kennenlernen durfte.
Ja, ich finde, so wie du es erzählst, merkt man auch, wie viel dir daran liegt an diesen Begegnungen. Und ja. Das ist auch das, was wir immer wieder jetzt hier auch bei diesen kleinen Geschichten hören. Ob die Leute ihn nun wie du persönlich treffen durften oder auch nur ihn so wahrgenommen hatten. Aber dieser Respekt und Genießen dieses Zusammenseins oder auch nur den Menschen erleben zu dürfen, das kommt doch immer wieder dabei raus. Ne?
Absolut. Er hat ja auch, also nur noch eine ganz kleine Anekdote hinterher, da habe ich gerade angefangen beim Abendblatt zu arbeiten, da hatte ich jetzt mit Uwe Seeler noch keinen direkten Kontakt, aber da standen wir beim Ochsenzoll damals immer noch beim Training, auch da hat der HSV Ochsenzoll noch trainiert und Uwe Seeler wohnt ja direkt angrenzend an das oder fast auf dem HSV-Gelände. Und wir standen dort draußen, mussten so ein Stück vom Parkplatz runter, weil wir da auf den Trainer gewartet hatten. Das war damals eine relativ kritische Phase und es war tiefster Winter. Es war richtig kalt, also wirklich bitterkalt. Noch kälter, als es heute ist hier in Hamburg. Und damals war es dann tatsächlich so, dass irgendwann seine Frau rauskam und uns wirklich einen heißen Kaffee angeboten hat. Und gesagt hat, hier, damit ihr nicht so friert. So, ich bin kein Kaffeetrinker, deswegen habe ich kein Kaffee getrunken, aber sowas ist auch halt, das ist auch Seeler, das ist dann halt, und ne, er war natürlich dann Initiator des Ganzen, aber das war auch eine schöne Geschichte. Solche Sachen, glaube ich, erlebst du auch nur mit Uwe Seeler, ehrlich gesagt.
Menschlich.
Absolut. Nur menschlich. Mensch durch und durch.
Markus, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit und vor allen Dingen für diese tollen Eindrücke, die du ja aus erster Hand dann weitergeben konntest, vom Uwe Seeler und vom Menschen Uwe Seeler. Ich denke mal, vom Fußball Uwe Seeler werden wir alle nicht mehr so viel erleben in den nächsten Tagen, weil den haben wir alle kaum noch erlebt. Nee. Und insofern.
Sehr gern.
Jo, bis demnächst mal wieder.
Ja, euch frohe Weihnachten und den Hörern natürlich genauso und Hörerinnen natürlich genauso.
Ja. Wunderbar.
Vielen Dank.
Danke.
Vielen Dank und
danke euch beiden.
Bis demnächst. Ja, tschüss.
Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.
Unsere nächste Stimme zu Uwe Seeler, das ist der Sascha. Sascha kennt ihr schon aus der ersten Folge des diesjährigen HSV-Kalender, der Herr Moosbach. Hallo Sascha.
Ja, moin. Schön, dass ich auch hier wieder dabei sein darf.
Ja, sozusagen willkommen zurück. Genau. Erzähl uns doch mal, was verbindest du mit Uwe Seeler?
Ja, also wir sind alles HSV-Fans und für uns ist Uwe natürlich der Größte. Das muss zu Anfang natürlich immer gesagt werden. Nichts schlägt Uwe, möglicherweise nur noch einer kommt so ungefähr an ihn ran, Hermann Rieger. Gott hab beide selig. Ja, Uwe Seeler ist halt ein Familienmensch, so habe ich ihn immer empfunden und ich glaube, da habe ich auch nicht Unrecht. Und Familie bedeutet für ihn, ja, Ilka und alles, was da drunter kommt, aber eben auch der HSV. Und er hat beides so schön immer miteinander verbunden. Und ja, wenn man an Uwe denkt, ohne da jetzt tatsächlich eine bestimmte Szene vor Augen zu haben, dann ist man im Hinterkopf immer gleich so ein bisschen glücklicher oder unterbewusst, ne? Weil das einfach so ein guter, netter Mensch, der keinem etwas zuleide tun möchte, gewesen ist und ja, letztlich dadurch auch ein Vorbild natürlich.
Wie war das bei dir? Warst du irgendwann genervt, dass Uwe sich ständig Sorgen um seine HSV-Familie gemacht hat? Oder ja, dachtest du dir so, das ist einfach Uwe, der darf sich Sorgen um den HSV machen?
Ja, also klar war ich eine Zeit lang sehr genervt von Uwe. Ich glaube, da gibt es auch wenige HSVer, die das nicht behaupten können, wenn sie ehrlich sind. Eine Zeit lang nahm das wirklich Überhand, wobei ich ja glaube, dass der Spruch tatsächlich ja von den Medien kam, wie es mal so sagen. Ne? Uwe macht sich Sorgen und wie es dann so ist, der wird dann weitergetragen und so einen Spruch wird man auch nicht mehr los. Dass man sich Sorgen macht, ist ja grundsätzlich was Schönes, aber wenn es dann in der Masse, wie er es angeblich gemacht hat, dann vorkommt, dann wird es manchmal auch zu viel, wenn es eh schon nicht gut läuft, ne? Ja, aber wie gesagt, letztlich ist es ja auch wieder eine gute Eigenschaft von ihm gewesen, ne? Der HSV hätte ihm ja auch egal sein können, ist es aber nicht gewesen.
Deshalb, du bist ja auch einer von denjenigen, die den Uwe aus Altersgründen nicht mehr haben live spielen sehen. hast du trotzdem irgendwelche Spielszenen oder irgend sowas im Kopf, so wenn du Uwe Seeler, dass du sagst, hier Mensch, da war doch und das ist es?
Ja, also klar, als etwas jüngerer HSVer hier gehöre ich tatsächlich nicht mehr zu denen, die ihn haben live spielen sehen im Stadion. Ich habe ihn nämlich einmal in der Alsterdorfer Sporthalle spielen sehen. Das war so ein, ich glaube, von der Polizei ausgerichtetes Turnier, sowas gab es da noch, so ein prominenten Turnier. Man muss dazu sagen, mein Vater, als er noch lebte oder als er noch ja, gearbeitet hat und gelebt hat, vor allem, er war Polizist und dann bin ich zu einigen Polizei-Events mitgeschleppt worden, unter anderem auch so ein Fußballturnier in der Alsterdorfer Halle, so ein, ja, so ein Promi-Oldie-Turnier und da hat er ordentlich aufgetrumpft in der Halle noch, er war, glaube ich, im Schnitt schon 20 Jahre älter als seine Mitspieler und Gegenspieler und ja, da war dann mal so eine Szene, auch wieder so ein typischer Uwe-Spruch, dann irgendwie, also der Ball wurde, oder die Szene wurde abgepfiffen, Schiedsrichter wusste aber in dem Moment nicht wirklich, für wen er jetzt pfeifen sollte. Und Uwe, ja, zur Belustigung der 4.000, 5.000 Zuschauer, da sagt er dann eben lautstark, ja, im Zweifel immer für den Älteren. Ne? Also das war ganz, ganz niedlich und das war eben so ein typisches Uwe-Ding. Ja, ich hätte ihn natürlich gerne natürlich auch noch wirklich im HSV-Trikot spielen sehen. Das ist mir natürlich nicht vergönnt geblieben. Aber es gibt ja YouTube und HSV-DVDs und all so ein Kram. Also ein bisschen nachgeholt habe ich ja doch.
Echt? Damit hast du mir was voraus. Ich glaube, ich habe ja keines von diesen sehr alten Spielen irgendwie gesehen. Gab es da überhaupt schon sowas wie Aufnahmen von?
Naja, aber man kennt ja diesen Hinterkopf.
Ja, okay, Nationalmannschaft und so ist ja noch was anderes, ja, als jetzt irgendwie Verein.
Nein, nein. Also bewegte Bilder aus der Rote Baumzeit gab es, glaube ich, nicht. Ansonsten kann ich mich aber an einige womöglich nachkolorierte Bilder aus dem Volkspark durchaus erinnern. Ne? Ja, aber wie gesagt, da sind wir beiden, Tanja, ein bisschen zu jung.
Im Gegensatz zu?
Ich komme jetzt schon der Nächste dran, oder?
Nee, aber auf jeden Fall wandelt unser momentaner Gast auf ganz dünnem Eis.
Das passt ja auch zu dieser Jahreszeit ganz gut. Ja. Ne? Nee, aber ansonsten, Uwe halt, was mir noch aufgefallen ist, eine Werbeikone, der man das aber irgendwie nicht übel nimmt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Franz Beckenbauer oder so sehe, dann hat mich das tierisch angenervt, dass man den in jedem zweiten Werbeblock im deutschen Fernsehen irgendwo gesehen hat. Ne? Ist schon Weihnachten und was nicht alles. Und ja, er als ewiger Adidas-Repräsentant. Also ich habe nämlich jetzt gerade in dieser Sekunde extra nochmal meine Uwe Seeler Autogrammkarte, meine Werbekarte von Adidas hervorgekramt, die ich hier habe. Also es sieht ganz, ganz toll aus. Vielleicht schicke ich die euch mal, dann könnt ihr sie vielleicht als Podcast-Bildchen einbauen. Ich weiß es noch nicht. Oder eben auch diese, ja, wie nennt man das denn? Die irgendwo rumpfeift. Ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen. Ach komm, ich habe ihm Adidas gesagt, jetzt kann ich auch Hattrick sagen. Das passt ja dann auch zu ihm.
Welche Melodie pfeift er da, Sascha?
Das müsste doch die mit dem Unterberg sein. Komm doch mit auf den Unterberg, kenne ich noch. Nee, ich weiß nicht, wie heißt das Original?
Nicht wahr. Original ist es ja der River Quaymarsch, ne?
Warte mal, ist das nicht Hoch auf dem gelben Wagen? Ich weiß es
nicht. Nee.
Nein, okay. Riverquell, ja, da kannst du recht haben. Ich hab doch, Mensch, ich achte doch nicht auf solche kleinen Details, ich achte doch nur auf Uwe.
Ja, ich dachte, also du als Werbeikone müsstest das ja eigentlich wissen. Das stimmt, oder als Ikone des trashigen Lebensstils. Also,
eigentlich müsste ich einen USB-Stick mit dem Video noch haben.
Ja, genau.
Ja, habe ich aber in dieser Sekunde nicht. Shame on me.
Nee, also am Shame on Me war das auch nicht.
Nee, okay.
Das sieht man nicht jetzt.
Okay. Oh, ja. Naja,
wir reden uns hier im Kopf. Wir wollen aber auch nicht zu sehr abdriften.
Nein.
Du hast also doch noch das Glück gehabt, ihn live spielen zu sehen. Ja. Also das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und sei es auch 20 Jahre später beim Hallenturnier gewesen. Ich habe ihn nur so mal kennengelernt als Menschen oder als Kunden damals sogar. Okay. Aber auch da dieses ganze natürliche, dieses allürenlose Auftreten von ihm, das beeindruckte doch immer wieder, weil er war einfach nur Uwe Seeler.
Genau so ist es. Und damit beschreibst du es, glaube ich, am allerbesten. Also ich habe ihn noch ein paar Mal stand ich neben ihm, also nicht nur neben mir, sondern auch noch neben ihm. Und zwar, wenn Eintracht Norderstedt seine Heimspiele ausgetragen hat und ich da ein paar Mal zugegen war. Und dann stand er tatsächlich immer in seiner Altherrenrunde da und war einer von vielen. Ne? Und ich glaube, genau das zeichnet ihn auch aus. Ne? Also nicht den Star raushängen lassen, so hat er sich auch nicht gesehen. Und insofern immer einer von vielen, einer von uns gewesen. Und ich glaube, das schätzen wir alle. Ja, und das erinnert mich ja wieder an Jonas Bolt und seine schönen Worte da bei der Trauerrede. Einer von uns nur besser. Das ist, also besser kann man es auch, glaube ich, nicht beschreiben.
Hast du denn irgendwann mal ein Selfie mit ihm gemacht, wo du doch sonst sämtliche Promis mal zu einem Selfie da hast?
Das ärgert mich, dass es dazu leider nie gekommen ist. Also das, das schaffe ich leider auch nicht mehr. Wer weiß, ne? In ein paar Jahrzehnten oder so, keine Ahnung, wenn ich es dann irgendwann schaffe, ein Smartphone mitzunehmen nach oben, wenn ich dann nach oben komme, dann frage ich ihn mal, ob wir ein Selfie machen können. Aber zu lebenden Zeiten ist das leider nicht erfolgt.
Ja.
Schade.
Ja, das finde ich auch, ja.
Eine verpasste Chance. Nicht verpasst haben wir die Chance, dich über Uwe Seeler reden zu hören, Sascha. Und ich möchte mich sehr dafür bedanken, dass du mitgemacht hast und dass du auch deine persönlichen Gedanken zu Uwe Seeler mit uns geteilt hast.
Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank.
Gut.
Und damit machen wir nochmal wieder ein kurzes Break und aber es gibt noch mehr Stimmen, also ihr seid noch nicht entlassen.
Geht gleich ich hoffe, weiter. Ihr seid noch nicht Uwe müde, da kommt noch was. Bis gleich.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Zurück beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir befinden uns mittendrin in der 24. Tür. Man kann ja nicht mehr von einem Türchen sprechen bei allem, was da sich hinter befindet, unseres HSV-Kalenders. Und finden einen weiteren Gast, einen weiteren Freund des HSV-Talk und ich freue mich sehr, den Hennig bei uns begrüßen zu können. Hallo Hennig.
Hallo Tanja, hallo Sven. Vielen Dank für die Einladung.
Aber gerne doch. Ja, Hennig, du bist ja auch einer, der schon so alt ist, dass er Uwe Seeler noch zu Oberliga-Zeiten hat spielen sehen live am Roten Baum. Oder was verbindet dich mit Uwe Seeler?
Ich glaube, das hast du von uns als einziger übrig, dass du ihn noch live hast spielen sehen, ne?
Danke. Ja, ja, ja. Ich habe es herausgefordert und nicht besser verdient. Nein, Spaß beiseite, Hennig. Was verbindet dich mit Uwe Seeler, mit dem Namen? Welche Erinnerung hast du an ihn?
Also, es gibt mehrere Facetten, wo man anfangen kann und anfangen sollte. Erstmal als eine großartige Persönlichkeit, die irgendwie immer da gewesen ist, die unglaubliche Nähe ausgestrahlt hat. Also, es gibt Personen, da spürt man eine gewisse Distanz zwischen. Und bei Uwe Seeler war das halt immer so, man hat seine Nähe und seine Wärme in jedem Interview gespürt. Und das war so eine Einzigartigkeit, so eine Aura, die ihm umgeben hat, die nur ganz, ganz wenige Personen in der Öffentlichkeit haben.
Also der klassische Uns-Uwe.
Ganz genau. Der volksnahe Mensch.
Und so weiter, hast du dann noch so, wo denkst du so zuerst dran, wenn du den Namen Uwe Seeler hörst?
Also er steht natürlich untrennbar in Verbindung mit unserem Verein und auch ein Stück weit mit Werten, die der Verein vertreten sollte. Und ich habe ihn ja persönlich auch zweimal ganz kurz treffen dürfen. Und zwar ist es so, dass ich seit meinem, was weiß ich, 10. Lebensjahr, also so, ich glaube 96 fing das an, dass ich immer zu den Vorbereitungsspielen in Kropp war. Und meine Tante arbeitete damals bei der Zeitung, da in Rendsburg, ich weiß gerade nicht mehr den Namen, auf jeden Fall war Jürgen Muhl der Sportchef da von der, oder der Chef der Sportspalte.
Ja.
Und ja, darüber hatte ich dann immer das große Glück, dass ich VIP-Tickets bekommen hatte. Und so stand ich dann da als 10-jähriger Bub in diesem Bereich und durfte dann allerhand mir bekannte Personen aus Film und Fernsehen, aus dem Fernsehen und aus der, ja, aus sämtlichen Sportübertragungen eben vor mir sehen. Und das war natürlich ein Riesenereignis für mich. Und Uwe Seeler war tatsächlich auch zweimal vertreten. Einmal direkt 96, das war gegen ein Testspiel gegen Aalborg BK in der Wintervorbereitung. Und einmal war auch noch mit der Traditionsmannschaft vor Ort. Dann weiß ich aber gerade nicht mehr, wann das genau war. Da müsste ich in meinen Archivordner gucken. Und selbst da, also ich habe den natürlich nur ganz höflich um ein Autogramm gebeten. Aber ich werde halt nie vergessen, wie er zu mir sagte, ja, wenn man so höflich fragt, dann soll man natürlich auch eins bekommen. Und ja, es ist nur ein Satz oder es waren nur zwei Sätze in meinem Leben, die ich mit ihm gewechselt habe. Aber es war halt ein großartiges Zusammentreffen mit ihm. Ne? Also, dass man diese Persönlichkeit einmal live und hautnah vor Augen sehen durfte und ein Wort mit ihm wechseln konnte, das ist ja nun auch nicht jedem gegeben in seinem Leben.
Und dann war die Nervosität wahrscheinlich auch schnell weg, oder?
Naja, ich war ja noch nicht so alt. Da ist man überhaupt schon froh, wenn man irgendwie was rausstammeln kann. Ne? Nee, aber das waren großartige Erlebnisse da allgemein. Also, das hat sich auch komplett in meinen Kopf festgebrannt.
Henning, mal eine etwas kompliziertere Frage. Du hast vorhin gesagt, dass Uwe Seeler unseren Verein verkörpert. Wie viel Uwe Seeler steckt momentan in unserem Verein?
Aktuell bin ich auf jeden Fall wieder bei mehr als in der Vergangenheit. Wir hatten ja nun durchaus schlechtere Phasen, was unsere, was das Image unseres Vereins anbelangt. Und wenn man jetzt mal die Querelen im Aufsichtsrat beiseite schiebt, dann finde ich das toll, wie sich der Verein inzwischen nach außen hin präsentiert, dass man wieder klare Statements abgibt und auch bereit ist, Interviews zu geben, die nicht nur aus zusammengesetzten Phrasen bestehen, sondern dass dort bei uns eben Menschen arbeiten und die auch letztendlich Menschen verkörpern.
Also dass insgesamt der Verein und auch die AG nahbar geworden sind. Also man hat ja zumindest geht es mir so, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft zum Beispiel viel näher an den Fans dran ist und viel eher auf die Fans auch mal eingeht, als das früher irgendwie der Fall war.
Ganz genau. Und man hatte es ja auch in der Vergangenheit oft so, oder wenn man ein Gesamtbild zeichnen möchte, dann ist es ja so, dass ich persönlich entferne mich eher vom Fußball, so geht es ja ganz vielen, aber ich fühle mich umso stärker inzwischen wieder zu meinem Verein hingezogen, weil ich diese Arbeit einfach zu schätzen weiß, die da verrichtet wird.
Ich glaube, das hat auch mit dieser Zweitliga-Zugehörigkeit, also dieses Verhältnis Mannschaft gerade zu den Fans zu tun. Ich glaube, dass da in unserem Verein sehr viele Leute wirklich baff sind, wie groß der Zuspruch nach wie vor oder gerade wieder der Fans zu unserem HSV ist. Ne? Und dass das auch sich in diesem Verhältnis widerspiegelt, dass das wirklich nicht als selbstverständlich angesehen wird, wie das ja eine ganze Zeit lang anscheinend so war. Also die kommen ja eh, also was soll's. Sondern dass das wirklich auch von den Spielern als etwas Besonderes wahrgenommen wird.
Ja, also. Und es gab ja auch viele Themen, die neben dem Abstieg und den mehrfachen Scheitern des Aufstieges dazu beigetragen haben, dass diese Mannschaft eben wie so ein verschworener Haufen daherkommt. Und da muss man nur das Stichwort Bakariata fallen lassen. Und da hat man dann auch schon gesehen, wie eng ein Verein zusammenrücken kann und wie sehr man sich vor eine Person stellen kann.
Ja. Und genau da ist dann halt auch wieder der Rückschluss zu Uwe Seeler und den Werten, die er immer vorgelebt hat, also dieses nah bei den Fans sein, nah bei den Menschen sein, immer ansprechbar sein und immer bodenständig und auch durchaus in einem gewissen Maße dankbar. Also zu wissen, diese Leute haben mir meine Karriere ermöglicht, das ist ja auch so eine Sache, die man jetzt erst wieder so ein bisschen spürt und die sehr lange eigentlich verschwunden war.
Tja, jetzt werden wir am Heiligabend noch fast besinnlich.
So was.
Das hat was. Henning, sportlich uns Uwe, irgendein Bild vor Kopf, vor Augen, Verzeihung?
Oder, ja, oder ist tatsächlich, also was sich auch bei mir in den Kopf immer wieder zum Vorschein kommt, ist diese Bahnfahrt, also wo sie dann aus dieser Bahn, war das glaube ich, aussteigen und ich glaube, die Meisterschale auch präsentieren, ne? Wenn ich das richtig weiß.
Das müsste 1960 gewesen sein, die deutsche Meisterschaft, genau.
Ja, und dann gab es, glaube ich, auch noch den Corso dann durch die Stadt. Aber diese Bahnfahrt, das ist auch wieder so ein Stück weit, diese Volksnähe, ne? Das kann man sich heutzutage halt gar nicht mehr vorstellen, dass das so volksnah vonstatten geht, ne?
Auch so wie diese ganzen Bilder, wo Uwe Seeler umringt ist von den Fans und die ihm irgendwie auf die Schulter klopfen und so. Das ist ja auch selten geworden heutzutage.
Ja, und wenn man dann nochmal zur Aktualität kommen möchte, dieses Bild, wo man ja jetzt nicht genau weiß, dieses Jahrhundertbild von Uwe Seeler nach dem verlorenen Endspiel in Wembley, wo sich ja so ein bisschen das hin und her rangt, ob das jetzt in der Halbzeit gewesen ist oder ob das nach dem Spiel gewesen ist. Letztendlich ist es ja aber ein sehr schönes Bild, was da gezeichnet wurde. Und selbst wenn man nur daran glauben möchte, dass es eben nach dem Spiel vonstatten gegangen ist, dann hat dieses Bild so viel Kraft und so viel Power. Das ist ein Bild, was ich mir heute halt gar nicht mehr vorstellen kann.
Ja, gar nicht mehr vorstellen. Wir können uns kaum vorstellen, dass es noch mal einen wie Uwe geben kann. weil halt auch die Zeiten komplett andere sind. Und ich glaube, wir können alle froh sein, dass wir ihn noch ein Stück seines Weges begleiten dürfen. Und wenn wir jetzt feststellen, dass immer noch ein bisschen was von Uwe Seeler in unserem Verein ist, dann ist das doch eigentlich eine schöne Nachricht.
So besinnlich, Sven.
Ja, ich weiß, ich werde jetzt auch besinnlich. Und bevor ich jetzt noch besinnlicher werde, werde ich mich ganz schnell bei Henning bedanken. Vielen Dank, Henning, für deine Zeit und dass du mitgemacht hast. Und ja, vielleicht haben wir doch noch den einen oder anderen Gast für euch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
So, jetzt haben wir einen neuen Gast in der Leitung und das ist diesmal der Jörg Tegelhütter vom NDR. Hallo Jörg.
Hallo Tanja, guten Tag.
So Jörg, du hast uns natürlich auch eine Uwe Seeler-Geschichte oder einen Uwe Seeler-Moment mitgebracht. Du hast ihn wahrscheinlich auch selber noch erlebt, oder?
Ja, natürlich. Also wer mit dem HSV zu tun hatte, der hat ja irgendwann mit Uwe zu tun gehabt. Ich natürlich auch mehrmals und ich denke, viele, viele Geschichten sind natürlich bekannt, aber eine ist mir dann doch eingefallen, wo ich im Nachhinein sage, Mensch, die war irgendwo ein Stück weit besonders und auf der anderen Seite war sie wieder typisch Uwe, muss ich sagen.
Ich glaube, jetzt sind wir neugierig.
Ja, genau.
Also, wir sind ja kurz vor Weihnachten.
Genau.
Ja, wir sind sozusagen direkt in der Weihnachtszeit, deswegen fange ich mal so an. Es begab sich zu der Zeit, als der HSV ja noch der Bundesliga-Dino war. Also der echte Bundesliga-Dino soll heißen, der Verein war zu diesem Zeitpunkt nie abgestiegen. Man merkte so allmählich den, ich sag mal, Verfall. Aber der Club war immer erstklassig. Und als die Not wieder ziemlich groß war, holte man damals den Nachwuchstrainer, nämlich Thomas Doll. Das ist jetzt also bummelige 15 Jahre her, 16 Jahre muss das ungefähr her sein. Und ja, Dolly rockte den Laden. Er hatte unglaublich Erfolg in seiner ersten Zeit, rettete den HSV erstmal vom Abstieg, übernahm, glaube ich, den Club als 18. Dann ging es steil bergauf und das Ganze wurde quasi ja gekrönt mit der Qualifikation für die Champions League in einer Saison. HSV also wirklich da unter den Top-Clubs in Europa. Aber eigentlich genauso schnell, wie es nach oben ging, ging es dann eben auch wieder nach unten. Nämlich ein Jahr später, ein paar Leistungsträger hatten den Club, glaube ich, verlassen. Ja, und dann haben wir beim NDR zusammengesessen. Ich weiß, es war so ein ganz fieser Januar-Wochenspieltag. Ne? Alles dunkelgrau, der HSV war auf dem Abstiegsrang. Stand richtig schlecht und man hatte ein Heimspiel im Volkspark gegen Energie Cottbus. Also ist wirklich lange her, die spielten nämlich damals tatsächlich noch Bundesliga. Und wir haben in der Redaktion überlegt, Mensch, was machen wir irgendwie? Das war allen klar, das ist so ein Spiel, wo alle sagen, ey, das musst du gewinnen, wenn du nicht absteigen willst. Ne? Energie Cottbus stand auch irgendwie unten drin, Heimspiel und es war irgendwie völlig klar. Und wir haben gesagt, okay, wie kriegen wir dieses Spiel irgendwie ja, aufgezäumt, wie kriegen wir es so ein bisschen griffig für die Hörerinnen und Hörer. Und dann kamen wir ja, auf die Idee, natürlich Uwe zu fragen. Klar, ne, den größten HSV-Fan, der immer bei jedem Heimspiel ja irgendwie dabei war. Also gesagt, getan. Wir die Anfrage gestellt, wir würden gern vor diesem so wichtigen Spiel gegen Energie Cottbus mit Uwe Seeler sprechen. Das haben wir gemacht über seine Tochter, Kerstin. Die hat damals ja immer alle seine Termine verwaltet. Und die sagte dann, ich glaube, das Spiel ging 20 Uhr oder so los. Und dann sagte sie, ja, also Uwe kommt immer so ein und Viertelstunde ungefähr, so viertel vor sieben wäre er da, dann kommt er irgendwie ins Stadion. So, und wir hatten damals noch immer verschiedene Jobs. Ich war der Reporter für NDR 2, aber ich war nicht nur Reporter, sondern ich musste auch sehen, dass die Sendung funktionierte. Das soll heißen, ich war dann dafür abgestellt, Uwe in die Kabine zu bringen. So, und jetzt ist das ja nicht so ganz einfach. Wir sind also kurz vor der Osttribüne, müsst ihr euch vorstellen. Unten ist ja der große Eingang, links daneben die Buseinfahrt. Ja, aber unser kleines Studio damals, das war ja, wie alle anderen Journalistenplätze auch, im fünften Stock. Also wirklich Maximum, was ging. Ich weiß nicht, wie viele Stufen das sind. 120, 150, keine Ahnung. Ne? Fünf Stockwerke, richtig hoch. So, ich stand also unten natürlich kurz nach halb sieben parat und wartete auf Uwe Seeler. So, und es war natürlich klar, um wirklich, ich weiß nicht, lass es 18:46 oder 47 gewesen sein, Tür ging auf, Uwe kam rein, ich sag mal, ein bisschen mit seinem Gefolge, also die Leute, die ihn irgendwie gefahren hatten, die mit ihm das Spiel gucken wollten. Auch das war ja typisch für ihn. So hatte ich ihn auch vorher immer schon bei Interviewterminen oder so kennengelernt. Der Mann war immer pünktlich. Und ich glaube, das war im Nachhinein, egal ob du jetzt, keine Ahnung, Fan, Journalist oder sonst was warst, das war einfach auch so ein Zeichen des Respekts. Der hat sich da nie groß verspätet, sondern der kam dann immer fast auf die Minute, genau kam der durch die Türen marschiert. Und so war es diesmal auch. So, ich ihn begrüßt. Ja, großes Hallo, alles wunderbar. Und dann stehen wir also vor dem Aufzug und ich sage, wollen wir Aufzug oder Treppe? Guckt er mich an, sagt mein Junge, Treppe natürlich. Sag ich, ja gut, gehen wir Treppe. Und dann sind wir die Treppen hoch. So, und dann erster Stock, alles gut, passt. Ein bisschen unterhalten. Zweiter Stock, er wurde schon ein wenig kurzatmiger. Dritter Stock, ich guckte so rüber, er sagte nicht mehr viel. Er hatte schon so leicht rote Flecken im Gesicht. Uwe war damals, guck mal, das ist 15 Jahre her, da war der also irgendwie bummelige 70. Ja. So, aber alles in Ordnung. Vierter Stock, da fing er an zu keuchen. Und fünfter Stock, japste er nach Luft, hielt sich oben schon fest. Ich war auch außer Atem, natürlich, ja, logisch. Wir sind also, ich sag mal, zügig. Wir sind echt zügig hochgegangen, also nicht lange Pausen oder so. So, fünfter Stock, oben angekommen. Uwe, wirklich krebsrotes Gesicht, völlig außer Atem. Wir durch die Tür Richtung Studio. Da saß dann irgendwie ein Techniker und er ging also rein und ich dachte, okay, der wird jetzt erstmal irgendwie Luft holen. Der muss sich jetzt erstmal. So, ich dann mir nichts weiter dabei gedacht, hat er geklappt, Kontakt hätte funktioniert. Klingelt irgendwie 10 Minuten später mein Handy und sagt, sag mal, wen habt ihr denn da interviewt? Sag ich, wie, was? Wieso fragst du? Den hast du doch erkannt. Sagt er, nee, hab ich nicht. Wer war denn das? Sag ich, das war Uwe Seeler. Vor dem Spiel gegen Cottbus. Sag ich, nee, der klang wie ein 90-Jähriger. Der hatte überhaupt keine Stimme. Der hat nach Luft gerungen. Den hat man nicht erkannt. Den konnte man kaum verstehen. Und ich dachte so, um Himmels Willen, warum hast du denn nicht noch geguckt? Und da hat sich dieser pflichtbewusste Mann, ne? Also ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht selbst, das Allerschlimmste vom Mikrofon, weil immer wenn du ein Mikrofon siehst, dann wirst du irgendwann angespannt, ja. Weil du hast, ne? Du musst ja jetzt reden. Und das Allerschlimmste, was du nie machen darfst, wirklich goldene Reporterregel, außer Atem anfangen. Da wirklich, du wirst verrückt, die Anspannung kommt zu deiner Atemlosigkeit, du schnappst nach Luft, du bist kaum zu verstehen, es wird eigentlich immer schlimmer, irgendein Frosch im Hals, alles, was du dir vorstellen kannst. Das ist wirklich keine schöne Situation. Und was macht der? Der zieht, ich sag mal, wie früher, ganz früher zu seinen aktiven Zeiten auf dem Platz, der zieht durch, ne? Ja. Der hört nicht auf. Der hätte alles Recht der Welt gehabt, damals zu sagen, ey komm, ich brauche erstmal Pause, ich gebe mir mal einen Schluck Wasser. Rufe das da bis zum bitteren Ende und ich glaube, das Interview war fast 15 Minuten. Und 15 Minuten, Leute, das ist eine Ewigkeit. Das ist wirklich eine Ewigkeit, muss man sagen, wenn man dann selber so unter Anspannung ist und irgendwie vielleicht so unter Atemlosigkeit leidet in dem Moment. Und er hat es durchgezogen. Ja. Und ich fand im Nachhinein, er hat übrigens auch nichts gesagt. Dann, ne? Also irgendwann habe ich ihn ja gesehen, hat, nö, war nach dem Motto, alles gut.
Was kannst du auch dafür, dass er außer Atem war, ne?
Ja, doch, ich konnte eine Menge dafür. Ja, ich konnte wirklich eine Menge dafür, weil ich hätte ihn in den Fahrstuhl packen können, ich hätte ihm eine Pause oben geben können, aber ich habe daran nicht gedacht, weil er war halt so wie immer. Er sagte, ja klar, nee, kein Problem, so nach dem Motto. Ich hätte es besser wissen müssen. Und ich fand das halt irgendwie. Naja, es war typisch so. Sein Durchhaltevermögen, sein Pflichtbewusstsein, das alles, was er irgendwie immer auf dem Platz auch gezeigt hat, das hat er eben auch so im Privaten gezeigt. Und im Nachhinein muss ich sagen, wow, Hut ab. Das war wirklich aus Radiosicht echt eine ganz, ganz, ganz starke Leistung. Ich sag mal so, er ist dahin gegangen, wo es weh tat.
Ja. Ich glaube, er mochte dann auch keinen enttäuschen. Ne? Wenn er dann da war, dann soll das auch alles funktionieren. Dann mache er auch keinen enttäuschen. Und ja, dann zieht das durch halt.
Er wollte allen gerecht werden. Ja. Ich glaube, das erzählen ja ganz, ganz viele, dass sie ihn nie ausfallend, nie böse, irgendwie, vielleicht war er mal so ein kleines Journalisten so einen kleinen Tick genervt, wenn so diese Begeisterung um ihn herum so Überhand nahm, ja, und das irgendwie ein bisschen zu lange dauerte. Aber ich habe ihn nie unfreundlich erlebt. Wirklich nicht. Und auch da nicht. Und in der Situation hätte er wirklich das Recht gehabt zu sagen, ey Leute, gebt mir erstmal 10 Minuten Pause. Ich muss, ne, hat er nicht gemacht. Er zog durch und hat das ermöglicht. Und im Nachhinein, wie gesagt, ich hatte auch mal ein paar Situationen so in meiner Karriere, wo ich besser nochmal durchgepustet hätte. Deswegen kann ich das ganz gut einschätzen. Respekt und Hut ab, Uwe Seeler.
Bei mir sind das eher die Momente, wo ich besser nochmal nachgedacht hätte, aber das ist was anderes. Nein, aber genau. Schöne Geschichte. Das ist eine herrliche Anekdote und zeigt auch wieder viel von dem Menschen Uwe Seeler.
Das finde ich auch, absolut. So ein bisschen stellvertretend, so wie er wirklich war.
Ja, genau. Ja, Tanja, was wollen wir aus Jörg noch rauskitzeln?
Ich bin gerade sehr ergriffen von dieser Geschichte. Ich finde sie sehr schön. Ja. Vielen Dank dafür, Jörg, weil das ist wieder so eine klassische Geschichte, wo man auch dem Menschen Uwe Seeler wieder ein bisschen näher kommt. Sehr schön.
Ja, denke ich auch. Also wenn ihr damit was anfangen könnt, leben könnt, dann lasst die so stehen. Es war für mich wirklich typisch, muss ich echt sagen. Und so in dem Moment hast du es ja nicht geschnallt. Das war irgendwie, ne? Aber es war ganz klar. Und das, also diese Bescheidenheit und diese Zurückgenommenheit, das war, wie gesagt, das war nicht nur irgendwie vor Kameras oder bei Interviews oder sonst was. Und das war eben auch im alltäglichen Umgang. Und das hat, und da das so viele Leute erlebt haben, deswegen redet ja auch keiner schlecht.
Nein.
Weil es gab halt nichts. Das muss man sagen. Der Mann war eben irgendwie immer so. Ne? Egal. Und vor allem, es spielt auch keine Rolle, ob du jetzt ein Fernsehstar-Reporter warst oder irgendwie, ich sag mal, ein kleiner Radiomann. Das hat ihn nicht interessiert. Der war wirklich zu allen gleich. Und so habe ich ihn ein paar Mal erlebt. Also wirklich diverse Male. Und das war großartig, muss man wirklich sagen.
Schön. Ja, Jörg, dann auch von mir nochmal vielen, vielen Dank für diese Geschichte, die ja doch ein bisschen anders war als das, was wir bis jetzt gehört haben. Und das ist ja gerade das Schöne, dass wir uns diesen tollen Menschen von vielen verschiedenen Seiten mit vielen verschiedenen Facetten nähern. Und herzlichen Dank für deine Zeit. Und vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder im neuen Jahr beim HSV-Talk, beim regulären. Aber vielleicht holen wir uns auch irgendwann mal wieder eine schöne Geschichte von dir ab. Da scheinst du ja so ein paar auf Lager zu haben.
Ja, die eine oder andere gibt es. Aber ja, mach das gerne. Alles gut. Und
vielen Dank und frohe Weihnachten.
Das wünsche ich euch auch, ihr Lieben. Bis bald. Ne?
Bis bald, Jörg. Tschüss.
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 Ja, ein Take haben wir noch. Und dazu kommen wir nach einem kurzen Break.
Er war ein Nationalheld. Ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo zurück beim HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind dabei, das 24. Türchen zu besprechen und hinter diesem Türchen steckt kein anderer als uns Uwe. Und ja, wir haben schon viele Geschichten gehört und ich freue mich sehr, dass wir jetzt noch eine hören würden, weil der Herr Eberhard ist da, der Lars. Moin Lars!
Moin Tanja, moin Sven.
Ja Lars, ich denke mal, du hast Uwe Seeler noch laufen spielen sehen, hast seine Jugendjahre mitbegleitet und kannst uns deswegen so ein paar Spiele aus dem FF wiedergeben.
Ah Sven, du sollst doch nicht von dir auf andere schließen. Nein, das habe ich nicht.
Aber nein. Nichtsdestotrotz hast du eine Geschichte oder eine Anekdote mitgebracht.
Ach na klar, selbstverständlich. Ich glaube, wer sich im Dunstkreis des HSV bewegt, wird irgendetwas zu Uwe Seeler zu erzählen wissen. Und das ist sicherlich, sind wir uns alle einig, der größte HSVer aller Zeiten. Und meine Uwe Seeler-Geschichte ist tatsächlich eine Anekdote, die mein Vater mir erzählt hat, der selber leidenschaftlicher HSVer war und eine Zeit seiner Jugend, so mit 14, 15, 16 Jahren, tatsächlich in Hamburg gelebt hat. Und er war ein riesengroßer Uwe Seeler-Fan. Das ist so Mitte der 60er Jahre gewesen. Und hat bei einem HSV-Training ein Foto gemacht, selbst von uns Uwe. Und hat lange hin und her überlegt, wollte unbedingt ein Autogramm haben auf diesem Foto. Und ist also, hat seinen Mut zusammengenommen mit dem Fahrrad zum Elternhaus von Uwe, zu Erwin, gefahren, hat dort an der Tür geklingelt mit seinem ausgedruckten Foto in der Hand und hat geklingelt, weil das die einzige Adresse war, die er hatte oder seine einzige Idee war. Und Erwin Seeler hat ihm die Tür aufgemacht, hat sich gefreut, hat ihm ein paar Kekse gegeben und hat gesagt, ja, aber der Uwe ist gerade gar nicht da. Ich lasse aber das Foto gerne hier. Der kommt nämlich am Sonntag vorbei auf ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee und sag mir doch mal deine Adresse. Und dann schicke ich dir das zu. Und mein Vater hat das Foto dagelassen. Und eine Woche oder zwei später kam er aus der Schule nach Hause und seine Mutter hat ihm gesagt, Wolf-Dieter, du hast Post von Erwin Seeler. Und es lag auf dem Tisch ein Kuvert mit handschriftlicher Adresse draufgeschrieben, Absender Erwin Seeler. Und da drin lag lediglich das Foto mit einer Widmung und dem Autogramm von Uwe Seeler drauf. Ich weiß ehrlich gesagt leider nicht, wo dieses Bild ist. Wahrscheinlich irgendwo in meinem Elternhaus, in irgendeiner Kiste. Aber die Geschichte hat mein Vater mir vor zig Jahren mit solch einem Leuchten in den Augen erzählt, dass ich sie einfach teilen muss.
Sehr schön.
Herrlich.
Ja. Gleich mal die komplette Familie Seeler abgefrühstückt hier.
Ach ja, sicher. Und ich glaube aber auch, das ist so ein bisschen, das finde ich, hat man in gerade in den vergangenen Jahren und wo es auch ja immer wieder Dokumentationen und Hintergründe auch zu Uwe und Ilka, aber auch zur ganzen Familie Seeler so ein bisschen gab, diese Menschlichkeit, diese Herzlichkeit und einfach keinen Unterschied machen, ob jemand Präsident von irgendeinem Verein ist oder irgendjemand auf der Straße. Jeder Mensch ist gleich und alle Menschen werden vernünftig und mit Respekt behandelt. Ich glaube, das zieht sich auch einfach da komplett durch und das zeigt auch einfach die Geschichte. Ich finde die einfach echt herrlich.
Ja.
Schön. Man merkt da auch, woher Uwe Seeler seine Werte hatte, nämlich schon von seinem Vater.
Aus dem Elternhaus, glaube ich auch, ganz sicher.
Wie so viele nehmen wir doch irgendwas aus dem Elternhaus mit, außer Lars, der lässt das Foto einfach da.
Ich werde bei Gelegenheit mal schauen.
Ja, aber wie gesagt, eine schöne Geschichte und das ist auch wieder so typisches, das passt auch sehr schön in die Geschichten, die wir schon gehört haben und passt dazu, weil es einfach typisch Uwe Seeler, typisch Familie Seeler ist. Und da haben wir auch sehr viele schon gehört in diese Richtung und ja, traumhaft. Wie gehst du jetzt eigentlich mit Uwe um oder bist du mit seinem Tod umgegangen? Hast du da irgendwo, warst du erschüttert oder betroffen oder wie ging dir das?
Erschüttert war ich nicht. Ich war aber sehr betroffen.
Ja.
Ganz, ganz klar. Das ist Uwe in den letzten Jahren Schritt für Schritt schlechter ging, gerade körperlich. Ich glaube, das war offenkundig, das konnte man sehen. Und auch bei den ja immer weniger werdenden öffentlichen Auftritten auch spüren. Und so wünscht man sich, oder habe ich mir eigentlich dann für Uwe, für Ilka, für die ganze Familie Seeler gewünscht, dass es Uwe so lange wie möglich gut geht. Ich fand jetzt gerade, ich habe sie posthum erst gesehen, aber die Dokumentation von Reinhold Beckmann, einfach die Liebe nach so vielen Ehejahren, wenn Uwe und Ilka sich in die Augen geschaut haben, das fand ich, war was unglaublich Bewegendes. Und dann zu sehen oder zu erfahren, dass einer dieser beiden Menschen aus dem Leben ja geschieden ist, das kann einen, finde ich, nicht kalt lassen. Und das macht schon betroffen. Umso schöner fand ich die unglaubliche Anteilnahme über alle ja, Vereinsfarben hinweg, da war die Fußballfamilie einfach vereint. Und das finde ich auch, hat Uwe Seeler mit seinem Lebenswerk mehr als verdient.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lars, aber ich habe immer so das Gefühl, dass unsere jüngere Generation, für uns war das große Idol dann beim HSV eigentlich eher Hermann Rieger, und Uwe Seeler war es dann für die noch etwas Älteren. Was bleibt denn für die Jüngeren? Hast du da eine Idee? Wer könnte nochmal irgendwie in diese Fußstapfen reintreten?
Das ist schwer. Also, ich...
Wird es überhaupt
so
jemand
ad hoc fällt schaffen? Mir, ad hoc wüsste ich niemanden. Was aber sicherlich auch so ein bisschen mit geänderten Zeiten einhergeht. Also eine Vereinstreue über ja, Jahrzehnte hinweg, das ist ja tatsächlich etwas, was schon in damaliger Zeit, Zeiten von Uwe Seeler und dann aber auch natürlich bei Hermann Rieger, natürlich in anderer Position bei Hermann Rieger, wo Vereinswechsel sicherlich nicht so an der Tagesordnung sind wie bei Spielern, aber in beiden Fällen einfach schon eine enorme Seltenheit ist und dadurch auch einzigartig irgendwie für sich schon ist, dass es jetzt aus sportlicher, aus Funktionärsebene, egal, die Persönlichkeit gibt, die eine Strahlkraft über das eigene Schaffen hinweg haben kann, dass man einfach sagt, das entkoppelt man irgendwie voneinander und da ist eine Vereinsikone, eine Vereinslegende, sehe ich jetzt so ad hoc ehrlich gesagt nicht. Aber sowas lässt sich ja ohnehin weder herbei argumentieren noch herbei reden. Wer weiß, vielleicht kommt eines Tages nochmal jemand daher, von dem wir jetzt noch gar nicht ahnen, dass es so passiert. Ja.
Die Latte liegt dann ja auch relativ hoch, gerade was das Menschliche betrifft, gerade bei unseren beiden Ikonen, die wir als Verein das Glück haben, erleben zu dürfen.
Ja.
Oder in unseren...
Ich glaube, Legende oder Ikone, das sind ja Attribute, die gibt man sich bestenfalls auch nicht selber. Insofern, wenn man da jetzt sagt, die Latte liegt hoch, natürlich kann man das verstehen, dass es irgendwie so eine Art Streben oder auch den Wunsch danach gibt, Identifikationsfiguren zu haben. Dass es Identifikationsfiguren gibt, das möchte ich auch nicht ausschließen und das ist auch gut und wichtig, dass es aber eben welche gibt, die über einen gewissen begrenzten Zeitraum hinaus eben so eine Strahlkraft haben, dass man irgendwann von ihnen als Legende oder Ikone spricht. Das ist, finde ich, auch in der schnelllebigen Zeit, in der wir mittlerweile leben, noch wieder schwieriger, dass so etwas entsteht und das muss einfach entstehen und sich entwickeln und das kann, glaube ich, niemand herbeireden oder diskutieren. Dann, finde ich, erübrigt sich so ein Status eigentlich fast von selbst.
Gut, ich glaube, dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es sei denn, Tanja hat noch einen schlauen Gedanken.
Ich würde einfach mich nur bei Lars bedanken für seine wunderschöne Geschichte, die er mitgebracht hat.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Und ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu rührselig, denn bei aller Trauer um den Verlust von Uwe Seeler, glaube ich, sollte der Dank im Vordergrund stehen. Und es gibt so viele tolle Bilder, die wir im Herzen mittragen können von Uwe als HSVer, dass wir eigentlich, wenn wir an ihn denken, nicht bedrückt oder traurig sein sollten, sondern immer ein großes Lachen im Herzen spüren sollten.
Und ich glaube, auch wenn er es gehört hätte, hätte er das eine oder andere Mal bei den Geschichten auch schmunzeln müssen.
Davon gehe ich auch aus.
Gehe ich fest von aus. Ja, Lars, auch von mir herzlichen Dank und wir hören uns demnächst mal wieder im HSV-Talk und ja. Vielen Dank.
Tschüss. Danke.
Tschüss.
Das war unsere letzte Uwe Seeler-Geschichte, also zumindest von unseren Gästen und Freunden des HSV-Talks. Sven, hast du noch eine Uwe Seeler-Geschichte, wo wir schon mal dabei sind?
Ja, also den Gerüchten zum Trotz habe ich ihn ja live auch nie spielen sehen. Wie gesagt, das Abschiedsspiel im Radio, das war so dichter, bin ich nicht mehr an seine aktive Karriere rangekommen. Dafür habe ich ja später mal kurz getroffen, als wir mal bei ihm einen Baum gefällt haben. Also und dann auch da auf eine Tasse Kaffee reingekommen bin, kurz geklönt haben. Aber es ist halt ein ganz normaler Mensch. Ich würde jetzt das Gleiche erzählen, was unsere Gäste auch schon erzählt haben. Was mich betroffen gemacht hat, das war bei seinem Tod. vielleicht daher, dass mein Vater fast jahrgangsgleich ist und auch wie sehr meine Eltern das mitgenommen hat. Da merkst du schon, dass für diese Generation Uwe doch noch einen ganz anderen Stellenwert hat als für uns.
Ja.
Und ich glaube auch durch diese ganzen Geschichten, die wir gehört haben, haben wir auch bemerkt, wie viel Eindruck und Sympathie Uwe auch heute noch entgegenströmen würden, wenn er sie denn noch annehmen könnte. Und ja.
Ich meine, das hat man ja auch im Nachklang zu seinem Tode auch wirklich gemerkt, wie auch bei der Trauerfeier im Stadion, auch wenn da sehr wenige Menschen dabei waren, aber da wären an einem Wochenende zum Beispiel deutlich mehr gewesen. Und man saß halt auch am Fuß, wie viele Blumen da niedergelegt wurden und wie viele Kerzen angezündet wurden. Und man sah schon, dass Uwe Seeler auch bei den Jüngeren absolut im Herzen der, so mittendrin in der HSV-Familie war.
Ja.
Immer der Bezugspunkt. Und wie auch bei der Choreo genau richtig geschrieben, der größte HSVer aller Zeiten. Das wird ihm niemand streitig machen.
Nee. Ganz bestimmt nicht. Und wir erst recht nicht.
Nee.
Ja, Tanja, ich glaube, wir können unseren HSV-Kalender für dieses Jahr schließen. Natürlich ja. Nicht, ohne uns ganz herzlich zu bedanken bei allen, die mitgeraten haben. Die Antworten haben uns sehr viel Spaß gemacht. Auch der Austausch darüber, wie ihr das hergeleitet habt und so weiter. Das war doch schon immer sehr besonders.
Wir lösen natürlich auch noch auf, wer gewonnen hat sozusagen. Und das machen wir dann auf Twitter und auf Facebook.
Genau.
Können es aber jetzt in der Sendung noch nicht unterbringen, weil wir einfach voraufzeichnen. Das sei uns gestattet von daher. Ihr kriegt es mit, wer die meisten Antworten, die meisten korrekten Antworten vor allen Dingen auch geliefert hat. Wir werden es euch mitteilen.
Und wenn ihr es nicht direkt mitkriegt, dann fragt einfach nach. Ja. Ich glaube, wir haben schon sehr oft gesagt, wie man uns zu fassen kriegt.
Meinst du?
Tanja, kriegst du es nochmal raus?
Nein. War denn das? Also entweder ihr schickt eine DM an Sven oder mich oder ihr schickt eine E-Mail an hsvtalk@web.de. Das dürft ihr sowieso immer grundsätzlich machen, auch wenn ihr keine Lösung habt oder so, sondern wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenanregungen habt, wenn ihr sonst uns irgendwas mitzuteilen habt, schickt uns eine Mail, schreibt uns eine DM. Wir haben immer ein offenes Ohr.
Ja.
Manchmal auch ein offenes Mikro.
Und eins müssen wir noch sagen, herzlichen Dank für die ganzen Geschichte an unsere, wir nennen sie Freunde des HSV-Talk. Das hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und teilweise auch überrascht, was bei wem da so rausgekommen ist. Schön.
Ja. Wir machen nächstes Jahr wieder einen HSV-Kalender, glaube ich.
Das wäre dann der 5.
Ja. Mal sehen, was für eine bekloppte Idee wir nächstes Jahr haben.
Ja. Wahrscheinlich malen wir uns dann im Podcast dann irgendwas.
Wir machen dann Montagsmaler.
Gut.
In dem Sinne sollten wir besser.
Wenn ihr das jetzt sogar noch zu Weihnachten hört, dann wünschen wir euch noch ein schönes Fest. Kommt gut ins nächste Jahr und vielleicht schaffen Tanja und ich das dann ja vielleicht eine oder zwei Sendungen mehr zu machen als in diesem Jahr. Wir nehmen uns das ja immer vor, aber irgendwie klappt das dann doch nicht.
Das passiert beim HSV ja auch
nichts. Es passiert nichts. Es ist ja sowas von langweilig geworden.
Verdammt.
Gut.
Alle raus.
Alle raus.
In dem Sinne.
Außer Uwe könnt ihr alle gehen.
Genau.
Gut.
Also, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bleibt uns gewogen. Wir hören uns im kommenden Jahr.
Bis dahin.
Nur der HSV.
Und nur der HSV.
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.